Leute, diesmal hat Romina uns ihre ziemlich heftige Konsumstory mitgebracht. Von daher vorab die Info, wenn ihr da noch was offen habt, geht das an. Vielleicht hört ihr diese Folge mit jemandem zusammen oder ihr sprecht danach mit Freunden drüber. Verarbeitet es auf jeden Fall dann nicht alleine. Links und Anlaufstellen gibt es in den Shownotes. Und was ich persönlich bezeichnend finde, bei all dem Heftigen, was in Rominas Leben passiert, es ist eigentlich fast was Banales, was ihr zeigt, dass sich grundlegend was für sie geändert hat. Denn erst als Romina ihren Führerschein abgeben muss, wird ihr zum ersten Mal so richtig bewusst, wenn ich nicht von den Drogen loskomme, verliere ich meine komplette Freiheit. Aber erst als das Jugendamt ihr auch noch ihre Tochter abnimmt, schafft sie den Ausstieg aus der Abwärtsspirale. Auch wenn uns die MPU nachher fast lächerlich vorkommt bei allem, was Romina erlebt hat, ist es doch für sie selbst genau der Punkt, an dem sie weiß, ja, das war der letzte Punkt. Jetzt habe ich mein Leben wieder im Griff, auf allen Ebenen.
Ich war rund um die Uhr mit dieser Person zusammen. Der war auch höchst eifersüchtig. Das war halt eine sehr toxische Beziehung von Anfang an. Und dann haben die gesagt, so, sie sehen so normal aus. Was wollen Sie überhaupt mit dem Zeug? So, wir haben Sie hier noch nie gesehen. Verpissen Sie sich und kommen Sie nie wieder. Dann passiert Ihnen aber auch nichts, ne? Und die waren alle 30 Jahre älter als ich und hatten alle ihre Kinder verloren und nie wiederbekommen. Mhm. Und ich habe da gesessen und habe gesagt, nein, ich bin die eine hier, die ihr Kind wiederkriegt.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Hallo Leute, wir sind hier wieder für euch im Studio, um eine neue Folge der Gangster, der Junkie und die Herrin aufzunehmen. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt einen neuen Namen haben, das Kürze gleich geblieben ist und ihr auch zu unserem neuen Motto bereits so aktiv seid. Aber bevor wir eine kleine Anekdote mit euch zum Anfang teilen, erstmal ein Blick in die Runde. Die Stimme, die euch gerade im Ohr hängt, ist meine Nina Workhardt, ihres Zeichens Herrin. Seit 10 Jahren Domina und ich teile mir hier den Platz am Tisch mit meinen geschätzten Kollegen. Roma Lemke, sag mal zwei Sätze zu dir.
Einen wunderschönen guten Tag, ich freue mich wieder da zu sein. Also das sind, glaube ich, die audiophonsten Stimmen, die deine der SWR 3 zu bieten hat.
Genau, Roman Lemke, 21 Jahre, gefährliche Konsummuster, heute Erfahrung, ist Experte für Suchtkompetenz, bringst du Leuten bei.
Ja, nennt es Konsumkompetenz, aber genau.
Entschuldigung,
das.
Ja, du,
alles
ich bin.
Gut. Alles gut, das ist noch eine Uhrzeit, die wir jetzt nicht sagen.
Genau, weil es bei jedem eine andere ist, aber du hast recht, ich muss mich auch dran gewöhnen, diese Worte richtig
auszusprechen. Kommt ihr mal jetzt zum Mittagessen, Chantalle, komm mal hier,
ja,
12
Uhr. Ja, guck mal, da drängelt Chantalle. Schon wieder jemand auf den
Jeremy Pascal.
Anderen Platz. Ach, meine ADHSler hier.
Langweilig.
Was findest du denn so langweilig? Nein, Maximilian
gut.
Pollux.
Ich find's gut. Ich find's gut. Ich wollte nur auch vorgestellt werden.
Wirst du jetzt? Ja. Maximilian Pollux. Großartig. Groß gebaut, breit gebaut, gut aussehen.
Und das ist nur sein Gehirn.
Den Rest darfst du selber erzählen.
Nee, willkommen bei GJH. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf. Das Ding macht mir richtig viel Spaß und tatsächlich seid ihr zwei. Also eure Stimmen sind, glaube ich, höher geht's nicht. Man sagt ja auch, dass Menschen, die in ihrer Wohlfühllage sprechen, dass die angenehm klingen. Mhm. Und dann, also ihr beide fühlt euch auf jeden Fall wohl.
Ja, dank euch hier am Tisch. Also da macht ihr natürlich auch viel, einen großen Mehrwert zu bei. Und wir haben heute tatsächlich auch unseren vierten Stuhl besetzt. Und zwar ist die Romina bei uns. Und auf deine Geschichte gehen wir sofort ein. Du stellst dich gleich nochmal selber vor, aber aus der Community haben wir noch eine kleine lustige Anekdote, die ja. Du jetzt mit uns teilst.
Die darf ich teilen? Okay, pass auf.
Zum Thema, ich dachte, es wäre eine gute Idee, denn das ist ja das Motto unserer
genau.
Staffel.
Ein schönes Motto. Wir sind ja alle so prädestiniert für unsere genialen Ideen. Und ihr da draußen anscheinend auch.
Genau, denn hier hat uns Eamon eine kleine Anekdote geschickt und let's go. Hey Leute, ich hatte so eine tolle Idee, in Köln in der Kneipe nach dem Zahlen noch flott vorm nach Hause gehen, aufs Klo zu gehen. Und jetzt stehe ich so da, zwei Pissoirs weiter, ist schon ein anderer Typ und lächelt mich super freundlich an und ich war so ein Mix aus überrascht, ein bisschen geschockt, aber auch geschmeichelt. Und dann habe ich zurückgelächelt und er war vor mir fertig, kommt auf dem Weg nach draußen an mir vorbei und gibt mir einen Klaps auf den Po und wirft mir im Rausgehen noch so ein irgendwie verruchtes Grinsen zu. Und ich denke noch, Wie lustig, dass ausgerechnet mir sowas passiert. Das muss ich meiner Freundin erzählen. Okay, Eamon hat kurz hier eingebaut, dass er eine Freundin hat. Wir haben es, okay, gut. Wir haben es verstanden. Gut, danke für den Hinweis. Und erst als ich dann der Klofrau Geld geben wollte, habe ich gecheckt, der wollte mich nicht anmachen, sondern mein Geld mitnehmen. Seitdem trage ich, wenn ich ausgehe, einen Gürtel bei mir, in dem ich das Geld an der Innenseite verstecken kann.
Oh nein.
Oh, er hat sich so geschmeichelt gefühlt.
Und dann er auch noch so, ja, Köln, lockere Stadt, hört man ja immer wieder. Und
ich bin wohl ein attraktiver Mann.
Macht vielleicht noch so Fingerguns, weißt du, und dann Geldbeutel weg. Ja, so kann's gehen.
Oh mein Gott, ich schwöre dir, das hätte mir auch passieren können.
Richtig.
Und 1:1.
Cool, Eamon, Liebe geht raus. Danke, dass du uns diese kurze Anekdote an gj@swr3.de geschickt hast. Da dürft ihr auch gern weitere gute oder weniger gute Ideen mit uns teilen.
Wilde E-Mail-Adresse.
Aber wir sind beim Thema gute Ideen. Und Romina ist bei uns und hatte auch eine gute Idee.
Ja, hallo.
Oder wissen wir noch nicht, ob die Idee so gut war? Willst du uns mal mitnehmen? Wer bist du? Stell dich bitte kurz vor.
Hi Romina, schön, dass du da bist.
Hi, danke. Ich bin auch echt froh, hier zu sein. Total geflasht noch. Gute Überleitung, denn ich bin in Köln geboren.
Ah,
vor 37 Jahren, ja.
Okay.
Du hast gar nicht so einen kölschen Akzent.
Nee, gar nicht.
Schade eigentlich, ich liebe dieses Kölsch.
Ja, Flugzeugträger. Flugzeugträger.
Ein hartes Kartenspiel am Sportplatz.
Ich liebe es auch.
Was hast du gerade gesagt?
Es gibt so ein paar Dialekte, ne, die eigentlich verbindet man. Also man verbindet die mit was Lustigem, was Nice.
Auf jeden
und so,
Fall.
Ne? Okay. Aber welchen Stadtteil in Köln?
Ja? Ich bin da nur geboren, ich bin da nicht aufgewachsen.
Ah, okay.
Ja, ich bin dann aufs Land gezogen.
Cool. Mhm.
Gut.
Und was machst du denn hier? Wie bist du denn auf uns gekommen zuallererst mal?
Ja, durch meine Vergangenheit vor allem. Also, woher habe ich denn das erste Mal den Podcast gehört? Wurde mir, glaube ich, vorgeschlagen bei Spotify. Und dann halt Gangster Junkie, die Hure. Ja, geil.
Okay.
Ja, geil.
Okay. Ja, will ich wissen, was dahinter steckt. Vor allen Dingen durch den Junkie wurde ich dann persönlich angesprochen.
Kann ich absolut verstehen. Jetzt, wo du mich siehst, das ist so. Aber ihr könnt übrigens nicht nur auf Spotify hören, sondern auch in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
Ganz genau. Was bedeutet das durch deine Vergangenheit?
Genauso wie der Roman bin ich auch Polytox.
Mhm. Mhm. Polytox heißt, wenn man mehrere Substanzen konsumiert. Was sind deine Substanzen gewesen oder immer noch?
Tatsächlich bin ich dann noch breit gefächerter als der Roman. Also die Einstiegssachen, Nikotin, Alkohol, Cannabis und dann ging es direkt weiter mit intravenös Diazepam.
Oh, wow, also das ist schon hart.
Also Diazepam sind Benzodiazepine, ne? Also ist ja im Namen enthalten, Downer. Intravenös ist spannend, hört man selten.
Ja, wie kommt man da?
Darf ich ganz kurz, bevor wir noch auf die Substanzen weiter eingehen,
genau,
ich frage mich die ganze Zeit, was ist denn deine geniale Idee?
Meine geniale Idee war, dass ich mir irgendwann gedacht habe, Mensch, ich muss doch meinen Führerschein wiederkriegen und es wäre total cool, wenn ich meine MPU machen würde.
Ah. Der war weg aufgrund des Konsums?
Genau, ja.
Mhm. Okay, jetzt haben wir so einen Anfang.
Eine Idee übrigens, die in meinem Freundeskreis bei den Männern 90% hinter sich haben auch, so, auf verschiedene Arten, also wirklich. Ich weiß, das ist, glaube ich, in Anführungszeichen normalen Menschen, die haben damit so ganz, ganz wenig zu tun.
Ja.
Und unsere Randgruppe hat damit immer zu tun, so zwingend
weißt
eigentlich.
Weißt du, was das Lustigste ist? Max und ich sind übersmart. Wir haben den Führerschein gar nicht gemacht.
Ja, da kann ihn nämlich keiner wegnehmen. Das war sehr klug. Aber weißt du, was das Beste ist? Als ich das erste Mal einen Führerschein machen wollte und mich bei der Führerscheinstelle gemeldet habe, haben die gesagt, sie wollen eine MPU. Obwohl ich noch nie einen Führerschein hatte.
Wow. Weswegen also, das denn?
Naja, weil die MPU nicht nur dafür ist, wenn du deinen Führerschein verlierst, sondern es ist eine Prüfung, ob du tauglich bist, einen Führerschein zu haben.
Aber wann hast du denn gefragt? In welchem Alter vielleicht?
Vor
12?
4 Jahren.
Ach so, okay, ach so, ja wegen dann.
Ja, 4, 5 Jahren.
Ach krass, warst du dann aber nicht so lange her.
Nee.
Okay, also, ich bin richtig neugierig. Benzos, intravenös. Nikotin, Alkohol.
Dann kam als nächstes Heroin, intravenös.
Oh.
Wow.
Wollen wir ein bisschen vorher noch einsteigen?
Ein bisschen zurückspulen,
also,
genau.
Was wir jetzt auch mal machen, normal beschreibt ja Nina die Gäste.
Mhm. Soll Nina das jetzt wieder tun?
Ich kann auch übernehmen. Also.
Ich würde sagen, ich spiele den Ball mal tatsächlich zu dir.
Komm, ich übernehme. Ganz, ganz tolles, langes, blondes Haar. Ich sehe sofort als Nürnberger ein potenzielles Christkindl-Anwärterin. Ja. So, also da kannst du direkt mitmachen. Und was mir nämlich auffällt, ist ein Doors-T-Shirt. Mhm. So ein Tanktop. Also schon so ein bisschen locker jetzt auch. Es ist ja jetzt hier nicht 40 Grad warm gerade. Doors sagt ja viel aus. Also wer die Musik kennt oder wer Jim Morrison kennt, der hat ungefähr dieselbe Konsumkarriere hingelegt wie du und Roman hier.
Das Lustige ist, ich weiß nicht, wer das ist.
Ich weiß nicht, ob das lustig ist, aber gut.
Wir haben alle unsere Lücken. Ich habe große Filmlücken, Roman musikalisch, ist okay.
Blaue Augen, wache Augen, würde ich sagen. Also du schaust sehr viel rum, nimmst sehr viel wahr. Vom Vibe her, ich finde es schwer, jetzt so aussehen genauso zu beschreiben, aber ich finde, vom Vibe her hast du tatsächlich auch ein bisschen was, als würdest du gerne, also würdest du helfen, als würdest du im sozialen Bereich sein.
Extrem.
Ist man, sagt es mir sofort. Kannst du mal Hände zeigen? Kannst du ein bisschen so? Okay, okay. Ja. Ein Ring dran.
Ist es ein Moodring?
Keine Schuld.
Ein Moodring dran.
Was ist das?
Dieser Ring verändert die Farbe umso, also anhand deiner Temperatur. Und daran kann man dann ablesen, ob du wütend, sauer, verliebt.
Also angeblich bin ich momentan tiefenentspannt.
Yes, das ist das Ziel.
Aber misst ihr auch den Puls und sowas?
Nein.
Ja, okay. Alles.
Das ist noch krasser als so eine Smartwatch.
Ja, absolut.
Ja. Kannst auch Fotos mitmachen.
Speichervoll, das ist schwierig. Aber ansonsten aber kein Schmuck.
Doch.
Ah ja, Perlenohrringe, okay. Mhm. Und ja, so, doch, gut.
Außerdem Tanktop hat sie nichts an, ja?
Ich sehe den Rest nicht.
Okay, hast du auch beim Reinkommen nicht gesehen. Die Frau sitzt hier also quasi nackt im Tanktop.
Ich glaube,
die
haben langen Schämen. Ich will niemanden mehr beschreiben. Ich bin da nicht gut drin.
So, das war dann unsere letzte
Episode. Ich wollte nur auf dem Dorf-T-Shirt sagen. Oh Mann.
Nein, Romina, du siehst wirklich...
Du sitzt aber auch neben dir. Du kannst auch
ein bisschen
sehen.
Dir?
Sehen. Nein,
ich sitze neben mir. Manchmal auch das.
Okay. Dann mach du weiter.
Ich mache nur weiter. Ich ergänze nur noch ein bisschen. Also, deine Haare sind lockig, ne? Wirklich wie ein Christkind oder ein Engel siehst du fast aus. Aber man sieht auch, dass du vielleicht schon was erlebt hast an deinem Style. Und so zeigst du schon, dass du kein naives, junges Huhn bist, sondern eine Frau, die eine Vergangenheit mitgebracht hat, über die wir jetzt auch gleich sprechen werden. Du trägst einen Jeansrock und eine dunkle Strumpfhose und dazu keine Stöckelschuhe, sondern coole Boots. Und hast eine schöne grüne Übergangsjacke dabei, passend zum Wetter. Manchmal ist es warm, manchmal ist es kalt. Du hast dir heute Gedanken gemacht, was du anziehst, rausgeguckt aus dem Fenster und bist, glaube ich, eine Frau, die ganz genau weiß, wie sie auch ohne Hilfe durchs Leben kommt. Das sagt mir deine Ausstrahlung.
Und das sagt uns ja auch.
Boah, das Nina muss das machen.
Ja. Das sagt uns ja auch deine Geschichte, ne? Also die Geschichte, die du uns hier heute mitbringst, sagt ja genau das, denn du hast ja gerade eben schon gesagt, ich dachte, das ist eine gute Idee, mir meinen Führerschein
okay, das heißt aber, wenn ich jetzt in eine Polizeikontrolle komme, dann nicht, dass die mich auch so lesen und direkt irgendwie, keine Ahnung. Mich.
Du hast die schon, heißt für mich Taschenkontrolle.
Ja.
Ist so.
Wir holen dir noch so ein Glücksbällchen-T-Shirt oder irgendwas Unauffälligeres.
Okay. Glücksbällchen heißt für mich sofort
LSD.
Taschenkontrolle, weißt du schon.
Aber um nochmal zum Thema zurückzukommen, es ist tatsächlich auch viel leichter, irgendwie habe ich das Gefühl, als Mann den Führerschein zu verlieren, als Frau.
Würde ich auch sagen.
Weil du einfach generell viel öfters kontrolliert wirst.
Also viel verdächtiger.
Ja.
Hattest du damals, als du den verloren hast, also wie offen war der Umgang mit deinem...
Vielleicht, wie kam es dazu, dass du ihn verloren hast? Genau. Ja, und wann?
Das war im Jahr 2015. Da wurde ich am Bahnhof einer größeren Stadt im Rheinland nach dem Kauf von Heroin, ich wurde da von der Polizei dann kontrolliert. Ich habe mit dem Auto neben dem Bahnhof geparkt, da ist so mein damaliger Lebenspartner was holen gefahren. Ich so, bin im Auto sitzen geblieben. Wir wurden wohl von einer Person, die in einem Hochhaus drumherum gesessen hat, irgendwie gesehen, dass er sich erst mit einer komischen, zwielichten Person getroffen hat und dann ins Auto eingestiegen ist. Und normalerweise, mein Vorgehen wäre gewesen, direkt wegzufahren und auf einen anderen Parkplatz zu stellen. Aber der hatte so einen Suchtdruck, der wollte unbedingt in dem Moment was konsumieren und hat dann was konsumiert. Und in der Zeit hatte die Polizei dann Zeit von dem Revier dahin zu kommen und hat uns dann halt eben aus dem Auto geholt. Direkt auf den Rücken verhaftet.
Habt ihr da gerade in dem Moment schon beide konsumiert gehabt? Also wart ihr beide jetzt gerade schon drauf, als ihr verhaftet wurde?
Also generell, wir sind beide in einem Stadium gewesen, wo wir ohne Heroin gar nicht mehr funktioniert hätten. Mhm. Das heißt halt, wir haben uns da eine Kleinigkeit geholt, um wieder den Affen loszuwerden.
Kannst du kurz Kleinigkeit beschreiben? Weil ich kann mir vorstellen, also auch wenn man den Podcast schon seit 3 Staffeln hört, dann ist eine Kleinigkeit ja für dich was anderes als für mich.
Kleinigkeit oder? Und Affen. Affen weiß auch nicht jeder, was das bedeutet, was das heißt, den loszuwerden. Okay. Vielleicht gehst du auf beides kurz ein.
Okay, also der Affe ist, wenn man Entzugserscheinungen hat, wirklich körperliche Entzugserscheinungen, das heißt innerliches, totale Unruhe, du fängst an zu zittern, überall bricht der Schweiß aus, über die ganze Zeit heiß und kalt, deine Pupillen sind extrem vergrößert, du kannst sensorische Reize, visuelle Reize und auditive Reize, alles halt, es überfordert dich total, gerade auch das Visuelle, weil die Pupillen so vergrößert sind. Es ist halt so jetzt chemisch gesehen, die Nervenzellen, an die halt eben das Heroin angedockt hat, die werden halt eben dann wieder frei und die sind sozusagen mit allem überfordert, was dann auf sie einströmt.
Hast du super erklärt. Und wie sieht die Kleinigkeit aus, die dir diesen Affen vom Leib hält dann oder den eindämmt? Also wie viel ist das? Kannst du das mal so...
Tatsächlich weiß ich nie die Menge. Ich habe halt immer nur in...
Euros.
In Euros gerechnet. Ne?
Wie viel habt ihr denn geholt?
Für 120.
Mhm. Für euch beide. Schon
Für zwei.
Ja. Mit Glück ein Tag?
Nee, das hat dann immer nur so für ein paar Stunden gereicht. Fuck. Aber wir hatten halt eben nicht mehr Geld in dem Moment zur Verfügung.
Ja, kann eine sehr teure Angelegenheit werden.
Oh, das ist ein teures Hobby.
Und du warst die Fahrerin, beziehungsweise, darf ich fragen, hatte dein damaliger Lebenspartner überhaupt einen Führerschein oder die Möglichkeit? Oder warst du sowieso die Beauftragte?
Ich war die Fahrerin, er hatte keinen Führerschein mehr und tatsächlich hatte er die sogar schon mal durch einen MPU zurückbekommen, den Führerschein, und dann wieder verloren.
Ja,
ich würde gerne.
Habe ich mir fast gedacht.
Woran hat dich gelegen? Also wie bist du zum Heroin gekommen? Lass uns mal ein bisschen zurückspulen mäßig. Wie bist du auf Heroin gekommen?
Tatsächlich auch durch diesen Partner. Also ich habe vorher schon wirklich schwierige Konsummuster gehabt. Also auch Sucht ist ein großes Thema bei mir in der Familiengeschichte. Mhm. Sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits.
Alkohol dann oder?
Nee, auch also von väterlicher Seite her tatsächlich auch Opiate, aber vom Arzt verschrieben.
Oh, ja. Okay,
nochmal ein ganz eigenes Thema. Da sind wir schon oft drauf eingegangen.
Aber,
das passiert schneller, als man glaubt.
Aber das ist ja also genau das Gleiche in Grün so. Ne? Ja. Brauchen wir nicht reden. Also wir sehen gerade in den USA, was die ärztlich verschriebene Sucht, die halt sich am Ende, die sich am Ende nicht unterscheidet von dem, was man fürchtet, dass auf der Straße passiert.
Ja, doch hier mit Tramadol.
Ja, aber jetzt nur als Beispiel. Okay, also du kanntest diese gefährlichen Konsummuster aus der Familie. Wir haben so diesen bisschen Teil Genetik, der auch schon mitspielt. Der war angelegt von vornherein.
Ja, aber tatsächlich habe ich mich bis ich 24 war immer von diesen Sachen ferngehalten. Also ich habe Nikotin und Alkohol waren angesagte legale Drogen in meiner Familie. Das war auch ein Riesenthema, gerade väterlicherseits. Das war aber auch so, das gehörte zum guten Ton dazu irgendwie. Ne? Also ich bin als Kind auch immer so schon aufgewachsen, dabei zu sein.
Ja.
Während getrunken oder auch vor allen Dingen geraucht wurde.
Auch in der Generation, du hast eben eingangs schon gesagt, dass du 36 oder 37 bist.
Ja.
Dann sind deine Eltern wahrscheinlich über 60.
Auf jeden Fall. Ja, die haben mich auch sehr spät bekommen. Also die sind tatsächlich schon beide über 70.
Oder so.
Und die sind halt eben Kinder von
Zeitzeugen.
Genau.
Ich verstehe genau, welche Generation auch deine Eltern sind und das Alkohol und Zigaretten damals. Es gab sogar noch Werbung dafür überall, ne, für Zigaretten. Also Nikotin und Alkohol ist einfach in den Häusern dieser Generation das Normalste der Welt. Und so wächst
auch
man auch als
Ist
auch.
Egal, wenn das alles voller Qualm ist und so.
Klar, du hast bestimmt Kinderbilder, wo du auf dem Schoß sitzt und einer deiner Entzündungsbrecher hat eine Kippe in der Hand, oder?
Nee, tatsächlich, mein Vater war immer total, oder ist auch bis heute noch Anti-Nikotin. Das ist der Einzige aus der Familie, den die Mutter auch nicht, die nicht geraucht haben, aber Bruder und der Opa vor allem am extremen Kette geraucht. Pfeife.
Ah, das kenne ich auch noch, ja. Das
immer so die Pfeife so
sieht man
im
kaum
Mundwinkel.
Noch, ne?
Heute nicht mehr.
Pfeifchen?
Pfeifchen. Warum muss mal alles verniedlicht werden?
Ein Pfeifchen.
Und tatsächlich ist es so, sobald ich diesen Geruch rieche von einer Pfeife, wenn noch jemand an einem vorbeigeht, macht so schöne Kindheitserinnerungen, weckt das in mir. Und ich mag das tatsächlich auch, den Geruch von so Pfeifentabak. Das ist ja auch meistens mit so ein bisschen Vanille oder wie heißen diese Dinger?
Kirsch, es gibt auch so Kirsch oder so.
Ich muss den Klugscheißer, weil es ist ja auch meine Rolle an der Stelle, kurz raushängen lassen. Es gibt kein Suchtgen. Ne? Das wird ganz gerne mal gesagt, dass sowas genetisch vererbbar ist. Das ist wissenschaftlich evaluiert, dass es kein Suchtgen gibt. Was es aber durchaus gibt, und da sind wir uns alle einig, dass wir von klein auf Kompensationsmechanismen und generell alle Verhaltensweisen unserer Eltern sehen und deswegen erlernen. Und deswegen hast du wahrscheinlich auch von klein auf, genau wie ich, schon gelernt, wenn es einem schlecht geht, dann nehme ich das und das und dann wird es besser.
Mhm. Genau. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann eigentlich immer so davon ferngehalten. Dann aber so mit 16 hatte ich dann so meine Rebellenphase. Da bin ich auch ausgezogen von zu Hause. Und also meine Eltern haben sich vorher getrennt und ich habe bei meiner Mutter bin ich aufgewachsen. Aber durch verschiedene Sachen, das jetzt zu weit führen würde, war sie auch dafür, dass ich mit 16 ausziehe und meine eigene Wohnung bekomme. Und da habe ich halt wirklich mit Freunden dann auch intensiv angefangen, Cannabis zu konsumieren. Mhm. Meine Mutter hat das auch irgendwann mitbekommen, hat sich fürchterlich Sorgen gemacht. Aber ich habe immer gesagt, davon wird man nicht süchtig, kein Problem. ja. Und ja, dann habe ich angefangen zu studieren nach dem Abi und habe Philosophie und Psychologie studiert. Und ja, dann wurde mir auch in der Zeit immer wieder Zeug angeboten, tatsächlich auch in dieser Studentenblase dann so, da ist ja alles Mögliche am Rumgehen und ich habe mir gesagt, nein, das brauche ich nicht, kommt total gut klar in meinem Leben und so, ja. Und dann hat eine Nachbarin von mir gesagt, sie zieht jetzt aus und ein Bekannter von ihr würde einziehen in die Wohnung und sie wollte mich schon mal warnen, der hätte ein Drogenproblem. Da habe ich dann gedacht, oh ja Gott, mit sowas, ne, irgendwie. Ich habe ja kein Problem also, und ne, das interessiert mich auch nicht. Und vor allen Dingen, wahrscheinlich hätte die auch gedacht, so über mich, so ich habe ein Drogenproblem, wenn die gewusst hätte, was ich halt alles so gemacht habe. Mhm. Jetzt, ne, also dass ich auch viel auf Partys war und dann auch wirklich mit Alkohol überhaupt nicht haushalten konnte.
Also war sie eher konservativ, also dich hat das gar nicht abgeschreckt, diese Warnung in Anführungszeichen?
Nee, gar nicht. Ich habe so gedacht, ach, das ist jetzt wieder total übertrieben.
Ja. Das ist übrigens total spannend, wie lange man von sich selbst glaubt, dass man kein Problem hat. Ja.
Manche bis zum Schluss.
Ja. Also absolute Faszination habe ich für diese Verhaltensweise oder für diese Denkweise. Wollte nicht unterbrechen, sorry.
Und dann ist er mir über den Weg gelaufen im Treppenhaus. Das war tatsächlich irgendwie wie in so einem ganz schlechten Film, dass wir wirklich ineinander gelaufen sind, so klatsch. So direkt irgendwie körperlich auch aneinander gelaufen. Und ich habe dann so hochgeguckt und das war jetzt nicht so schnulzenmäßig, so verliebt vom ersten Moment an, aber irgendwie habe ich so in seine Augen geguckt und gemerkt, so, okay, das ist das wird jetzt eine Person, die entweder einen super krassen Einfluss auf dein Leben hat oder du ziehst dich jetzt zurück und rettest dich. So, das war tatsächlich mein erster Gedanke.
Ich hab Gänsehaut. Ja. Das ist wirklich heftig, das hat man so selten im Leben, aber es gibt diese Momente, ich fühle das, was du gerade sagst, weil auch wenn man so mit vielen Leuten zu tun hat oder eine Partyphase hinter sich hat, wo man auch viele Menschen kennengelernt hat, dann weiß man auch, dass eigentlich jetzt jeder so umhaut. Und wenn dann aber eine Person kommt, wo man sich ertappt, wie man so nach Luft schnappt und denkt so, huch, was war das denn? Dann verunsichert einen das. Und ich habe auch diese Gedanken schon oft im Kopf gehabt. Lauf oder ist die Neugier zu groß?
Echt? Warte.
Oder
stürzt dich rein. Halt
stürzt
so.
Dich rein, ja, genau.
Roman, je gehabt?
Ich habe gerade intensiv darüber nachgedacht. Wenn es so einen Moment gab, dann mit Jenny, meiner Frau.
Ich höre diese Beschreibung eher tatsächlich von Frauen.
Ja, ich auch.
Also, dass Frauen das wirklich so auch schon, das ist ja schon ein reflektierter Gedanke zu sagen, so, oh, das könnte Problem.
Das setzt voraus, dass du dich selber kennst, deine Muster kennst, zumindest so halbbewusst, genau, und weißt, der könnte mir in Anführungszeichen gefährlich werden.
Aber könnte aber auch schön werden, oder?
Genau, die aber Hoffnung ist da, dass es schön wird, aber die Erfahrung sagt, du bist dangerous.
Okay, krass. So Alarm. Ja. Und wenn man dann noch aneinander stößt und er ruft, ey, was rempelst du mich an?
Nee,
dann läuft's.
Nee, die sind dann meistens so hoch, das wollte ich nicht.
Ich finde es super, dass du auch schon das selber so eingebaut hast, dass du gesagt hast, es hat auch körperlicher Kontakt stattgefunden, so beim ersten Mal. Also dieses Aneinanderdotzen, weil witzigerweise lese ich gerade über Sekten, also ich bin gerade so in meinem Sektenstudium und ich höre das bei Frauen, die diese Gurus, jetzt kurz gefasst, treffen, immer wieder. Und das ist auch immer wieder diese erste körperliche Berührung. So, man nimmt die Hand, es fühlt irgendwas, man schaut in die Augen und hat die irgendeinen ähnlichen Gedanken, wie ihr das gerade gesagt habt.
Du überträgst Energie.
Und ich kenne auch Männer, die das regelmäßig auslösen bei Frauen. Ja. Es ist ein Muster.
Es gibt natürlich auch Frauen, die das bei Männern auslösen, mal zufällig am Arm oder die Hand auf den Schoß und so.
Aber bei uns ist es anders. Ich habe das noch nie von einem Mann gehört, aber egal. Also Leute, beschreibt uns, wenn ihr das mal hattet.
Sagt uns Bescheid, wie ihr das seht, ob ein Maximilian Pollux mit einer Hand auf dem Schoß oder im Nacken
völlig cool bleibt.
Aber jetzt stoßt ihr aneinander. Punkt. Du hast diese Gedanken. So, also du hast ja schon gesagt, das kann gefährlich werden, ich muss mich irgendwie zurückziehen oder was? Und wie ging das weiter? Was war da? Da geht ja was durch den Kopf auf einmal, das rattert ja.
Also ich habe mich erstmal dazu entschieden, so ist mir vielleicht ein bisschen zu gefährlich.
habe mir dann aber auch gedacht, ich muss nicht weiter drüber nachdenken, weil ich dann für 3 Monate ins Ausland für ein Praktikum fahren sollte. Ich glaube sogar 2 Wochen später dann. Und dann habe ich mir gedacht, ja, egal, irgendwie der Gedanke ist dann halt eben wieder weg gewesen. Und dann ging es mir in dem Praktikum so schlecht, dass ich auch, also psychisch, ich kam damit überhaupt nicht zurecht, so weit von zu Hause weg zu sein und alles Mögliche. Auf jeden Fall kam ich nach 2 Wochen wieder und war so psychisch total in einem Loch. Und zack, als nächstes, ich komme in dieses Haus rein und er ist halt der Erste, der mir so über den Weg läuft. Ja. Und hat halt gesagt so, wow, krass, schön dich zu sehen. Ich dachte, du wärst jetzt 3 Monate in Irland. Das hatte ich ihm noch erzählt, irgendwie, als wir da uns vorgestellt hatten. Und da habe ich halt gesagt, ja, alles ist schlecht gelaufen und so. Ich will aber auch nicht weiter drüber reden und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, aber schön, dich nochmal zu sehen. So. Und er hat halt tatsächlich in der Wohnung nebenan bei mir gewohnt. Und irgendwann musste ich dann morgens um 5 arbeiten, ein paar Tage später. Und er hatte Techno-Musik die komplette Nacht. Volle Möhre. Immer wieder auf. Also immer wieder laut, wieder leise. Ne? 10.000 Leute, die da rein und raus. Und das dann auch schon die 3. Nacht in Folge. So.
Wow. Hat er verkauft?
Ja.
Okay, klar.
Und dann bin ich halt irgendwann rüber.
Ich wollte jetzt gerade sagen, nee, der war nur beliebt. Das war halt netter halt so. Nee, aber ja.
Ja, ich habe mir das halt natürlich auch schon gedacht. Ne? Also ich bin ja jetzt auch nicht ganz von vorgestern, aber ich bin dann rübergegangen und habe richtig sauer gegen die Tür geklopft, also richtig gehämmert, wie die Polizei das dann so macht, wenn die vorbeikommen. Da war sofort alles still, Musik aus. Man hörte nur so alles schnell weg, ne? 5 Minuten lang ging die Tür nicht auf. Und ich so, Alter, mach doch mal jetzt mal auf, ne? Und ja, und dann habe ich halt gesagt, ich habe jetzt sogar noch 2 Stunden, bis ich aufstehen muss und arbeiten muss. So, ne? Finde ich richtig kacke, dass du hier die ganze Zeit irgendwie die Party machst und so. Dann. Aber ich wette, du hast ein bisschen Gras, kannst du mir damit aushelfen, dann schaffe ich den nächsten Arbeitstag.
Dann schlafe ich auch gleich.
Ja, und ja, und so, das bin ich dann halt eben da rein und ja, von dann war das irgendwie so ein Selbstläufer. Irgendwie, wir zwei hatten irgendwie direkt so eine Connection irgendwie, hat den natürlich auch total forciert. Und ab da hingen wir eigentlich nur noch zusammen. Und tatsächlich waren wir eine Woche später, glaube ich, zusammen und eine Woche darauf dann sind wir zusammengezogen. Zusammen
also krass.
In eine Wohnung.
Da kanntet ihr euch jetzt vielleicht einen Monat oder so.
Ja.
Wann hast du das erste Mal ihn konsumieren sehen?
Direkt an dem Abend.
Was hat er da konsumiert?
Amphetamin.
Okay.
Klar, und, nach 3 Tage.
Ja, ja, und aber das hatte ich ja, zu der Zeit warst du ja noch gar nicht so, dass du selber Amphetamin konsumiert hast.
Nee. Das hat mich tatsächlich auch immer bei anderen Leuten abgestoßen, bei ihm jetzt nicht. Aber ich war jetzt auch direkt, mir wurde es auch da wieder angeboten. Ich habe gesagt, nein, will ich nicht. Ich habe da meine Tüte geraucht und tatsächlich ist das erst 6 Monate später gewesen, dass ich dann an den Punkt kam, wo ich dann wirklich psychisch so runtergewirtschaftet war durch alles, was ich erlebt habe dadurch. Also wenn du einen Partner hast, der einfach 3 Tage am Stück wach ist, dann wieder 2 Tage schlafen muss, dann ist nie Geld da. Dann ist die Bude immer voller Leute. Alles ist immer dreckig, es ist immer laut. Du kannst nie schlafen. Auch wenn du selber halt eben irgendwie müde wärst, es wird dir überhaupt kein bisschen Freiraum irgendwie gelassen.
Schaffen sie nicht, die Leute. Die nehmen sich's vor, aber schaffen es dann nicht.
Ich finde also, nicht aber so eine klassische.
Ja, die nehmen es gar nicht wahr, genau.
So eine klassische Konsumbeziehung halt. Ne?
Aber ohne, dass sie konsumiert, Roman.
Ja, sie das konsumiert auch nur seine Substanz.
Ja, aber das ist ja schon was anderes. Also du kannst ja nicht vergleichen, ob jemand 3 Tage wach ist und 2 Tage schläft oder ob jemand jeden Tag ein paar Tüten raucht.
Genau, du bist wahrscheinlich
wieso
in der Zeit
bist
noch
du da durchgegangen? Ich frage mich das wirklich. Weil
das frage ich mich bis heute.
Was hast du gesehen? Was hast du erlebt? Was hat dir gefehlt, dass du gesagt hast? Weil normalerweise alles, was du jetzt gesagt hast, sagt, lauf, hol dir wegen mir ein bisschen Weed.
Sie ist 16.
Nein, ich bin 24. Ich bin 24.
Und wir gehen in die Arbeit und alles.
Okay, ich hab's einfach nicht gecheckt.
Das ist eine erwachsene Frau. Und witzigerweise muss ich wieder, natürlich ist es, weil ich von dem ganzen Scheiß, den ich gerade lese, ist es so ein bisschen geprägt, aber man sagt, dass die Menschen, wenn sie gerade suchend sind, für genau diesen Typ Mensch fallen, der diesen ersten Moment auslöst. Und du kamst ja zurück aus Irland, wo du eigentlich hingegangen bist mit einem Vorsatz, den du wolltest ein 3-monatiges Praktikum absolvieren, du wolltest in der Zeit was lernen, du hattest dir bestimmt innerlich Dinge vorgenommen, die du da mitnehmen willst. Dann musst du nach 2 Wochen abbrechen. Du bist Philosophie- und Psychologiestudentin. Wenn jemals jemand suchend auf sich draufstehen gehabt hat, dann warst es du für mich jetzt von außen gesehen. Ja. Und dann läufst du in jemanden rein, der diesen Elektroschock auslöst. Mhm. Und jetzt versuche ich zu verstehen, wieso siehst du was dich bei anderen Leuten abgeschreckt hat? Also du hast es auch nicht das erste Mal gesehen. Du wusstest, was er da tut.
ich denke, da spielt auf jeden Fall viel von meiner Familiengeschichte mit rein. Ich bin aufgewachsen mit einer größeren Schwester, die ist immer krank gewesen schon seit ihrer Geburt. Die hat auch eine leichte Lernbehinderung. Die ist immer so 1,5 Jahre in der Entwicklungsverzögert gewesen. Die hatte seit der Geburt chronisches Bronchialasthma und war oft kurz vorm Ersticken gewesen und hat dann mit 3 Monaten noch Neurodermitis bekommen, war den komplett immer den ganzen Körper offen und hat geblutet. Und ich war das normale Kind nebendran. Meine Mutter total nur auf meine Schwester fixiert, irgendwie die am Leben zu erhalten. Mein Vater irgendwie nur am Arbeiten. Wenn er nach Hause kam, keine Zeit. Und ich bin dann halt irgendwie so hinten übergefallen.
Ich fühle das sehr, was du erzählst. Das ist dieses, ach, die schafft das schon. Die kriegt das schon hin. Ja. Ja, die kommt immer durch. Nee, bei dir ist immer alles gut.
Und ich habe auch nie geweint. Meine Schwester hat bei jedem Pups geweint und ich habe mir das verkniffen. Ich wollte nie noch eine Extralast für meine Eltern sein.
Boah, ich wette, da draußen haben gerade ganz viele Gänsehaut, weil sie das nachvollziehen können und auch verstehen, dass ein Mann, egal wie...
Warte ganz kurz, das wäre jetzt die Frage. Hat er dich gesehen? Hattest du das Gefühl? Oder weil das war jetzt die Erklärung fürs eine, aber warum ist es er? Weißt du, was hat er getan, das da reingetriggert hat?
Das wollte ich gerade sagen. Aber sag du es gern selber, wenn du es weißt.
Also erstens hat er mir das Gefühl gegeben, dass ich von ihm gesehen werde. So. Und zweitens hat er mir das Gefühl gegeben, dass er mich braucht und ich ihm helfen kann. Weil ich sowieso ja immer schon die Schwester war, die auf ihre Schwester aufgepasst hat.
Stimmt, er guckt dich an. Du fühlst dich gesehen, gleichzeitig bist du trainiert, Helferin zu sein. Ja. Dann auch noch ist er jemand, der über deine Bedürfnisse drüber rollt. Du bist trainiert, deine Bedürfnisse hinten anzustellen.
Das hat halt super gematcht.
Also genau, das ist eine extra Frage. Also ja, das ist alles passiert. Wir haben das jetzt analysiert. Aber wir haben gehört, wie er konsumiert. Mich würde als nächstes, hätte ich die Frage, das hat er doch nicht bewusst gemacht. Es ist also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der so konsumiert, sagt, ah, guck mal hier, die ist ja voll naiv.
Bei ihm ist das einfach nur intuitiv. Er denkt sich wirklich, schön dich zu sehen, schön dich heute nochmal gesehen zu haben. Aber für Romina ist das das hat mir so lange niemand gesagt. Mhm.
Das ist der Grund, warum ich das nochmal sage, weil es hört sich jetzt so an, so, du bist in seine Arme gelaufen und er wusste, was er tut. So. Nee. Wusste er natürlich nicht.
Der hat einfach sein Ding gemacht und es hat genau in die Muster reingepasst, die Romina mitgebracht hat. Ich kann da sehr relaten.
Da können sicherlich einige relaten. Schreibt uns gern.
Wie ging's weiter, Romina?
Ja, und dann war ich irgendwie so nach 6 Monaten tatsächlich dann irgendwie so innerlich total fertig, halt wie durch Schlafentzug. Probleme halt, dass wir auch, also ich habe ihn auch viel finanziert natürlich. Mhm. Am Anfang habe ich natürlich gesagt, mach du dein Ding, ich will auf gar keinen Fall was damit zu tun haben. Aber ja, wenn dann jemand da ist und einfach irgendwie 3 Tage am Stück schläft und zu gar nichts mehr in der Lage ist und auch nichts essen kann und sich irgendwie fürchterlich schlecht fühlt. Also er hatte mir von Anfang an gesagt, dass er Heroinkonsument ist, aber dass er nicht körperlich abhängig ist, sondern er macht das nur ab und zu.
Das ist okay.
Ja. Und ich dann natürlich so, ach klar, ich habe Christiane F. gelesen, ich kenne mich damit aus. Also nach 6 Monaten war ich halt eben psychisch total fertig und ja, da gab es dann irgendwie so einen schwachen Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, irgendwie sind die Leute ja immer so entspannt und obwohl alles in deren Leben so scheiße ist, ich bin überhaupt nicht entspannt, bei mir ist auch alles scheiße irgendwie, ach komm, scheiß drauf, ich probiere es jetzt mal. So.
Das ist der Moment immer, ne?
Und dann an dem Tag war halt Diazepam in Kanülen.
Direkt in Kanülen.
Ja.
Das sieht man, das ist ja gar nicht mal so, oder korrigier mich, Roman, aber es ist gar nicht mal so häufig, also dass man, oder?
Eigentlich man vom Gras zum IV-Konsum?
Ja.
Nee, überhaupt nicht. Also das, eigentlich ist das die Grenze, die ein Glück ganz viele Menschen mit Konsumstörungen haben, die dann sagen...
Ich habe aber halt 6 Monate das schon mitbekommen, ne? Also wie das ist. Und vor allen Dingen habe ich sehr darunter gelitten, das mit ansehen zu müssen. Und ich wollte in dem Moment ihm auch zeigen, wie beschissen das ist, sich das angucken zu müssen.
Das war super destruktiv. Alter Vater.
Ich selber, das ist also alles jetzt so richtig wirklich Küchentischpsychologie, aber manchmal ist es auch tatsächlich so, hast du dich selber sozusagen zu deiner Schwester, weißt du, in dieses Stadt, dass du immer die bist, die jetzt funktioniert, dass du jetzt immer, ich brauche auch Hilfe, ich brauche auch Hilfe.
Mich sieht keiner.
Ja, und jetzt seht ihr.
Genau.
Und hast du wirklich geglaubt, dass dieser Mensch,
klar.
Ich habe gedacht, das können wir ja mal ausprobieren. So.
Okay, das ist ja was anderes, zu sagen, hey, ich probiere das mal aus, als...
Ich kann das auch heute nicht mehr nachvollziehen, ne, was ich da gedacht habe. So. Aber es war halt so.
Wenn du jetzt überlegst, weil was du nochmal jetzt so wundert, da ist natürlich schon, sie ist 24. Wie alt war er?
29.
So auch noch eigentlich ein junger Dude so. Und dann, natürlich würdest du heute sagen, so, ey, er wird dir nicht helfen können, so, weißt du so. Aber damals, du hast ihn ja jetzt auch wahrscheinlich noch nicht so richtig sehen können, wie du ihn jetzt siehst.
Ja, ich habe ja auch nicht erwartet jetzt, dass er mir irgendwie hilft, in dem Sinne, dass er mir die Spritze gibt. Ich wollte ihm zeigen, wie scheiße es für mich ist, sich das die ganze Zeit anzugucken, damit er damit aufhört.
Ja, ey, das, genau Gedanke. Das meine ich. Krasse also das ist wirklich ein krass destruktiver Gedanke. Und ja klar, das ist ganz gut, dass du das nochmal sagst, weil ich habe ja eben noch gesagt, ja, 24 ist auch nicht erwachsen, ne? Und das ist halt so ein mega kindlicher Gedanke, so, ey, wenn ich das mache, guck's dir an.
Es geht. Ich find's gar nicht so kindlich, denn auch da spreche ich jetzt mal mehr für die Frauen. Wenn eine Frau sehr lange sehr schlecht behandelt wird, versucht sie irgendwann einmal das Verhalten des Gegenübers zu spiegeln. Viele tun das, nicht alle, aber viele. Mhm. Und du hast es auf eine sehr krasse Art und Weise gespiegelt. Das kann schon sein, dass also eine Frau wie ich tut sowas mit Sicherheit auch. Wenn jemand mich zum Beispiel 3 Tage ignoriert, dann fange ich auch irgendwann an, diese Person mal zu ignorieren, damit sie fühlt, wie das ist. Mhm. Und Romina hat das auf eine ganz krasse Art und Weise gemacht. Und zwar direkt mit diesem Konsumspiegel ihm den vorgehalten. Du hast wahrscheinlich vorher schon andere Schritte gemacht, ihm zu zeigen, hallo, ich bin auch noch da, hallo, du verhältst dich gerade nicht so, wie mein Partner sich mir gegenüber verhalten sollte. Aber es kommt ja gar nicht mehr an in dem Moment.
Auf jeden Fall, ja.
Und jetzt hast du das erste Mal gespürt, dass es richtig Mist ist und konntest noch weniger verstehen, wie so Leute das machen.
Ja, wie war das Gefühl?
Also beim Diazepam war es jetzt tatsächlich noch so, dass es mir sehr gut gefallen hat.
Wer hätte das gedacht?
Drogen funktionieren, das ist das
Problem. Aber das Ding war auch, was ich mir auch von vorhinein gedacht habe, man kommt einfach nicht so gut an die Ampullen halt dran, Diazepam. Das war tatsächlich irgendwie nur so irgendein Glücksgriff, keine Ahnung, kann ich jetzt auch nicht mehr herleiten.
Glücksgriff ist auch geil in dem Kontext.
Ja, und aber als ich dann, als das nicht funktioniert hat, und dann am nächsten Tag Heroin auf dem Tisch lag, habe ich mir gedacht, okay, machen wir das jetzt damit. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, tatsächlich. Also da habe ich direkt von gebrochen, wie verrückt. War auch tatsächlich, glaube ich, eine Stunde auf dem Klo und habe meinen Reflex auch gar nicht mehr unter Kontrolle gekriegt. Hatte auch überhaupt kein gutes Gefühl davon und habe mir gedacht, was ist das für eine Scheiße? Warum gibst du dafür so viel Geld aus irgendwie? Warum lebe ich hier so kacke, nur wegen diesem blöden Zeug? Ja, es hat allerdings, ne, dann gab es auch eine lange Phase, wo ich wieder gar nichts gemacht habe. Dann gab es irgendwann mal eine Phase, wo ein Freund Geburtstag hatte. Dann habe ich auch irgendwann mal Amphetamine gezogen, damit ich diese Geburtstagsfeier von vorne bis hinten mitkriege. Auf der Party wurde dann auch Ecstasy genommen, habe ich dann auch probiert. Ja, und dann das ist halt so, das ist nicht so durchgehend die ganze Zeit immer dasselbe, sondern halt wirklich so eine riesen Palette einfach durch, je nachdem, was gerade da war.
Das ist sehr affin, auch alles auszuprobieren.
Genau.
Was hatte das für einen Einfluss auf dein Studium?
Ich hatte mir da tatsächlich dann auch mal so gedacht, okay, das wird mir hier alles ein bisschen zu tricky, aber vor allen Dingen auch wegen der Beziehung irgendwie und hatte, ich war fast fertig mit meinem Studium. Ich musste nur noch die Abschlussarbeit schreiben und ich habe mir gedacht, okay, ich nehme jetzt mal gerade ein Semester Zeit für gar nichts. So, ne, für einfach mal so vor sich hinleben. Und ich hatte tatsächlich ein großes finanzielles Polster im Hintergrund, weil ich von meiner Oma Geld geerbt hatte.
An sich ist das ja schon mal ein guter Gedanke auch, ne? Also du hast während des Studiums ja noch durchgezogen, in Anführungszeichen, oder auch während Abitur und so hast du ja nur Cannabis und Alkohol konsumiert. Und dann ging das erst los, so wie ich das verstanden habe, oder? Mhm. Und sich mal ein Semester zu nehmen, um Kraft zu tanken, ist ja eigentlich ein sehr guter Gedanke.
Ja.
Kurz vor der Abschlussprüfung. Du hast nur deine Kraft verpulvert in diesem Semester. Und wie ging es weiter? Also wie tief runter ging dann diese Spirale noch?
Eines meiner Tiefpunkte war auch, dass ich dann irgendwann durch, ja, weil irgendwie Party auf Party auf Party folgte, dann irgendwie doch ziemlich viel Amphetamine immer wieder konsumiert habe und dann auch psychisch sehr ins Depressive abgerutscht bin, auch nicht unüblich. Und dadurch dann auch irgendwie keine Lust mehr aufs Essen hatte. Also tatsächlich einfach mega viel abgenommen habe, innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig viele Pickel bekommen habe. Also ich habe dann tatsächlich mit 1,74 nur noch 50 Kilo gewogen. Es ist mir schwer gefallen, morgens aus dem Bett auszusteigen.
das war tatsächlich so ein Punkt, wo ich nach außen hin tatsächlich krank aussah.
Mhm. Und wenn ich so indiskret fragen darf, hat dir das dann gefallen? Also verstehe mich nicht falsch, aber jetzt konnte man das wirklich wahrnehmen optisch, dass es dir schlecht geht.
Ja.
Oder hast du versucht, das zu überdecken, zu überschminken, vielleicht weite Klamotten?
Nee, das ging auch gar nicht. Ich habe auch eine angeborene chronische Hautkrankheit, Psoriasis heißt die.
Schuppenflechte, ne?
Ja. Mhm. Und die war natürlich allgegenwärtig. Wenn man sich die ganze Zeit mit, Giften, ja,
genau,
mit Giften halt eben vollpumpt, dann bricht die vollkommen aus. Und also ich sah tatsächlich fürchterlich aus. Also ich habe auch keine Fotos mehr von der Zeit. Meine Mutter hatte irgendwann mal welche von mir gemacht. Da waren wir im Sommer im Urlaub für nur ein paar Tage, obwohl das auch immer schwierig war. Ich war rund um die Uhr mit dieser Person zusammen. Der war auch höchst eifersüchtig. Das war halt eine sehr toxische Beziehung von Anfang an. Der hat mich auch gar nicht weggelassen. Also der ist tatsächlich, auch wenn ich an die Uni mal gegangen bin, um mich mit irgendjemandem zu treffen, dann ist er ganz zufällig in der Mensa aufgetaucht. Und
der hat aber selber gar nicht studiert.
Der war schon fertig, der hat tatsächlich auch ein Diplom in Biochemie.
Das finde ich jetzt bemerkenswert, dass ihr beide das Studium geschafft habt, trotz dieses Lifestyles.
Ich kenne super viele, die hardcore drauf sind und studieren.
Ja, es also, ist gerade, ich jedes Mal ein Schock.
Gerade jetzt, wo du auch noch die Möglichkeit hast, über andere Amphetaminformen noch ein bisschen besser zu steuern. Also ich kenne Leute, wo du das niemals denken würdest, die jeden Tag Amphetamin konsumieren.
Tatsächlich hat er mittlerweile auch eine ADHS-Diagnose. Das, also seine Hauptdroge war auch neben dem Heroin dann halt Amphetamine beziehungsweise Kokain.
Aber das ist so krass, du wurdest ja sogar gewarnt. Also es wurde dir gesagt, da kommt jemand, der hat ein Hardcore-Drogenproblem. Wenn man, siehst du das heute vielleicht? Weißt du, ob sie das vielleicht sogar noch anders gemeint hat, als du es im ersten Moment aufgefasst hast? War das vielleicht eine Warnung?
Also eine echte Warnung,
Warnung? So eine liebevolle Warnung vielleicht sogar?
So eng war ich mit der gar nicht, das war meine Nachbarin.
Okay.
Aber die war die beste Freundin seiner Ex-Frau.
So.
Und da hatte sie schon Einblicke.
Und ich, weil das Ding ist nämlich, wir sind ein bisschen so, ja, der Typ weiß ja nicht, was er tut. Und ja, das stimmt bis zu einem gewissen Grad auch, aber der ist ein absolut toxischer Arsch. Und die Entschuldigung, dass ich nicht gelten, dass der nicht weiß, was er tut.
Ja.
Weil die laufen durch die Welt und hinterlassen genau das.
Ja.
Immer und immer wieder. Und irgendwann kannst du nicht mehr sagen, so, ja, oh, der wusste ja nicht, was er tut, sondern doch.
Ja, ist mir ein bisschen zu pauschal. Vielleicht, also wir kennen ihn nicht.
Der hat auch selber schlimme Sachen erlebt tatsächlich. Und das war natürlich auch so ein Punkt. Immer wenn es dann an dem Punkt war, wo ich so böse war und mich von ihm trennen wollte, dann kam halt irgendwie so eine Geschichte von früher. Ja, aber sorry. Und
natürlich,
ich habe ja auch das und das erlebt.
Ab dem Zeitpunkt ist es natürlich Kalkül. Ja.
Das war schon in dem Moment, wo du zulässt, dass jemand, der kein Heroin konsumiert, in deinem Umfeld auf Heroin kommt.
Ja gut, aber der hat auch nicht gesagt, yippie, yay, sondern der hat natürlich dann auch gesagt, nein, und hat angefangen zu heulen, und du kannst das doch nicht auch machen und so, ne, damit es dann auch halt, also tatsächlich muss ich noch ganz kurz dazu sagen, nach dieser Phase, wo ich dann so viel abgenommen habe, ging es auch stark in eine gewalttätige Beziehung über. Also erst so verbal, weil er mich hässlich fand und mich dann auch so behandelt hat und so. Und dann halt auch irgendwann körperliche Gewalt. Dann waren wir irgendwann mal für 2 Wochen getrennt. In der Zeit habe ich mich mit jemand anderem getröstet. Was er dann von mir erfahren hat, weil ich total auf MDMA war, als wir dann wieder zusammengekommen sind und mir dachte, nein, ich muss jetzt ehrlich sein und ich bin gerade so gut drauf und ich weiß nicht, kennt man ja.
Empathogen auch.
Ich hatte das, ja, und dann habe ich das gesagt und in dem Moment wusste ich schon, oh Gott, das war jetzt so ziemlich das Schlimmste, was du hättest tun sollen. Und dann kam halt ein riesengroßer Ausraster. Und es kam dann halt eben auch zu Missbrauch, um mich zu bestrafen.
Digga, okay, Alter.
Und das war auch gerade an dem Punkt, wo ich dann meine Abschlussarbeit geschrieben habe. Und ich bin einfach am nächsten Tag in die Uni gefahren und habe mich voll in diese Abschlussarbeit reingekniet, einfach um mich mit der Sache nicht mehr beschäftigen zu müssen, so als Beschäftigungstherapie. Und dann war ich kurz vor meiner Abgabe, 2 Wochen vor Abgabe meiner Abschlussarbeit, habe ich gedacht, oh Gott, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Und habe gemerkt, so, habe mit ihm drüber geredet, irgendwie, weil ich bin ihn nicht losgeworden. Also er ist irgendwie die ganze Zeit neben mir hergelaufen, aber ich habe ihn halt voll ausgeblendet. Ja, und dann hat er irgendwann gesagt, ja, mach doch mal einen Schwangerschaftstest. Und dann habe ich den gemacht und ich bin total in Tränen ausgebrochen.
Boah,
natürlich.
Und dann...
Hast du den Test alleine gemacht? Oder
nee, er war dabei, er hat sich gefreut.
Das ist aber keine echte Freude, nee, unterstelle ich ihm, sondern ein, okay, ich habe sie noch enger an mich gebunden.
Boah, ich weiß gar nicht, was ich gerade fühlen soll.
Das ist ein harter Schlag.
Ich finde gerade alles, was ich vorher gesagt habe, richtig scheiße.
Und du bist so eine starke Frau, Mina, weil was du gerade gesagt hast, nämlich dir ist sowas Schlimmes passiert. Und als Antwort dessen stürzt du dich darauf, deine Zukunft weiter vorzubereiten, was zu machen, was zu kreieren, was zu schaffen, der Versuch, was für sich frei zu kämpfen.
Ja, der Blick nach vorne.
Und das ist ja für so jemanden wie den noch dreimal, dann geht er erst recht nicht weg, weil er sieht, okay, so reagiert sie, ich würde mich nur noch mehr wegballern.
Wird er zwar nicht zugeben, aber genau so wäre es.
Und dann geht er erst recht nicht weg und jetzt hat er, ja.
Und es ist auch noch
schwanger. Was natürlich ja eigentlich was Wundervolles sein sollte. Mhm. Und aber nicht in der Verbindung.
Dann bin ich halt zum Frauenarzt. Dann habe ich der auch mitgeteilt, also ich habe der nur gesagt, welche Drogen ich genommen habe, während die Zeugung vonstatten gegangen ist. Und sie hat halt auch gesagt, wir müssen jetzt damit aufhören und so weiter. Hat mich dann auch natürlich sofort als Risikoschwangerschaft eingestuft. Ich kam dann auch immer öfter halt eben in die Praxis und sie hat immer wieder nachgefragt. Die hat aber auch nie einen Drogentest gemacht oder so. In der Zeit war ich schon, also ich war nicht körperlich abhängig von Heroin, aber ich habe es gebraucht, um ruhig zu bleiben. Und ich habe es in der Zeit geraucht.
Vom Ist Blech. Ja egal, wie du es zu dir genommen hast.
Dein nee, Fotos aber weil man sich immer vorstellt, jetzt dann der Hörer stellt sich vor, die liegt da in der Ecke und spritzt sich halt eben und so.
Ja, okay.
Doch, Romina hat schon recht.
Und trotzdem ist es Wurst, wie der Aufnahmeweg ist. Die Substanz ist im Körper. Ich weiß, es ist eine Substanzgebrauchsstörung. Du hast es aufgenommen. Und der Fötus kriegt's ab.
Ja, das Ding ist dann, ich habe dann sofort angefangen, halt mit Subutex mich selbstständig runter zu dosieren. Das hat auch funktioniert. Das war jetzt dann so, ich glaube, in den ersten 3 Monaten. Und danach habe ich dann nichts mehr gemacht. Hatte auch große Angst, dass was da ist, obwohl tatsächlich so Schwangerschaftshormone einen auch wirklich entspannt machen, ausgleichen. Ja, dann sind wir in eine andere Stadt gezogen. Da habe ich das Kind bekommen und für ihn ist das Leben ganz normal weitergegangen.
Sein normal.
Ja.
Also er hat sich nicht als Vater neu erfunden.
Nee.
Und auch der Location-Wechsel in einer anderen Stadt.
Ja, das waren das halt 2 Sachen, wo ich darauf gehofft hatte. Auch weil er dann einen Job in dieser Stadt gefunden hat. Ich habe gedacht, er hat jetzt einen neuen Job, wir haben eine neue Wohnung. Wir wohnen in einer neuen Welt, wo er keine Kontakte hat. Wir kriegen ein Kind zusammen, irgendwie besser können die Sterne eigentlich nicht stehen. So.
Eigentlich hast du vieles richtig gemacht, oder zumindest das Umfeld zu ändern und so weiter, ist ja ein Tipp, der...
Ich wollte halt auch mit ihm zusammen bleiben, einfach auch wegen des Kindes, weil meine Eltern sich haben scheiden lassen und ich mir irgendwann mal geschworen hatte, auf gar keinen Fall will ich, dass sich die Eltern scheiden. Mhm. Ja, und dann kam er irgendwann nach Hause, ich mit einem kleinen Baby auf dem Arm, nach 2 Tagen und Nächten, die er nicht erreichbar war und nicht zu Hause war, und dann hatte er... war in der Schlägerei verwickelt gewesen, Nase gebrochen, Rippen gebrochen, konnte sich kaum bewegen, war auch vorher im Krankenhaus gewesen. Und das war so für mich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, oh fuck, wenn da jetzt irgendwas auf der Szene war, wenn es Leute kommen, irgendwann hier klingeln oder ihn verfolgt haben und ich hier mit einem kleinen Baby stehe, dann kann ich nicht machen mit meiner Tochter. Und bin dann in der Nacht- und Nebelaktion zu meinem eigenen Vater und habe dann da das nächste Dreivierteljahr gelebt. Da ging es mir auch nochmal wahnsinnig schlecht, weil mein Vater war so eingestellt von Anfang an, ich hasse diesen Typ. Und dann warst du schwanger von dem. Wie kannst du so leichtsinnig sein? Und das wurde mir natürlich dann auch immer aufs Butterbrot geschmiert in der Zeit, wo ich da gelebt habe. Und dann kam irgendwann der Brief, eine förmliche Zustellung, Einladung zum Familiengericht, der Kindsvater, also hatte das geteilte Sorgerecht beantragt, da wir nicht verheiratet waren und er vergessen hat natürlich, diesen Zettel auszufüllen bei ihrer Geburt. Also hatte er das nicht automatisch und wollte das dann halt einklagen und ich nervlich bin ich fertig gewesen. Auch man hat ja auch nebenbei noch ein kleines Kind, was halt nachts nicht schläft und alles. Und verschiedene Entwicklungsphasen durchmacht und krank ist. Und auf jeden Fall war dann klar, okay, ich fahre alleine zu dieser Gerichtsverhandlung hin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann bin ich in den Prozess rein. Das war schnell vorbei, weil das wurde eröffnet, Sorgerechtsstreit. Und er sagte, ach was, Sorgerecht nicht, ich wollte eigentlich das Umgangsrecht beantragen. Und dann war das auch nach 5 Minuten vorbei. Und ich bin halt eben dann aus dem Gerichtssaal raus und habe mir gedacht, ey, was ist das hier für ein krasser Film? Und dann ist eine Person an mir vorbeigelaufen, die ich ganz klar zur Szene
zuordnen
konnte. Mhm. Und habe diese Person angesprochen und gefragt, ob sie was hat. In der Tasche habe ich gedacht, so, ne, ich brauche jetzt irgendwas. Und der hatte natürlich Heroin dabei. Man erkennt solche Leute einfach. Und dann habe ich mir was geholt und das mit nach Hause genommen. Der ist, glaube ich, abends irgendwann dann auf der Toilette geraucht. Ja, und damit fing es dann an. Ich hatte natürlich auch nicht vergessen, diese Person nach seiner Nummer zu fragen. Hm. Und dann bin ich voll in eine körperliche Sucht abgedriftet. Also dadurch, ich habe mir dann mich mit diesen Personen immer wieder getroffen, hatte teilweise auch natürlich mein Kind die ganze Zeit dabei. Das heißt aber, ich habe deswegen extra irgendwo geparkt und mich mit dem getroffen. Der hat mir das im Fenster reingegeben und dann bin ich wieder weggefahren in irgendwelchen Vierteln, wo es keiner erwarten würde. Und so habe ich dann ein halbes Jahr lang gelebt und irgendwann habe ich gemerkt, scheiße, du liegst im Bett, du wachst am nächsten Tag auf und du hast eine riesige Pupille. Du kannst kaum irgendwie Lichtreize irgendwie verarbeiten. Ne? Du zitterst am ganzen Körper, du liegst im Schweiß da, also alles ist schweißnass. Du hast die Krämpfe in den Beinen und kannst auch kaum irgendwie Sachen halten. Und mit so einem Kind ist man total überfordert. Da hab ich gedacht, fuck, scheiße. Ja, und dann habe ich versucht, mich in der Substitutionsbehandlung zu begeben, habe ich dafür angemeldet. Das hat mir aber irgendwie überhaupt nicht geholfen. Das hat nicht irgendwie mir geholfen, keine Lust mehr darauf zu haben oder das nicht mehr zu brauchen. Und dann kam dieser besagte Tag am Bahnhof. Da hatte ich mich dann irgendwann nochmal mit dem Vater meines Kindes getroffen. Bin dann, ja, ich muss sagen, eigentlich wegen der Sucht und weil ich bei ihm besser an das Zeug dran gekommen bin, bin ich nochmal irgendwie zurückgegangen.
Krasser Gedanke.
Und dann war es so, dass als ich bei meinem Vater ausgezogen bin von heute auf morgen, ohne dann noch erreichbar für ihn zu sein, er das Jugendamt informiert hat.
Mhm. Wer ist er?
Mein Vater, mein eigener Vater. Und hatte auch dann meine Schwester irgendwie mit da reingezogen, deren Freund ist Informatiker. Die haben meine SMS, E-Mails getrackt irgendwie und haben Infos halt eben gesammelt, also wie ich mich mit ihm unterhalten habe in diesen Nachrichten. Dann wurde mir der Führerschein entzogen. Und ein paar Tage später stand dann plötzlich das Jugendamt abends um 10 vor meiner Haustür, hat geklingelt und ich habe gesagt, was wollen Sie hier? Und dann, ich musste überhaupt nicht reinlassen und so. Und dann hat gesagt, nee, wir haben hier ganz klar Gefahr im Verzug, wir müssen sofort das Kind aus dieser Wohnung entfernen. Und dann habe ich gesagt, wieso? Und dann haben die halt eben gesagt, ja, sie wurden halt angezeigt. Es liegt ein 14-seitiger Bericht über sie vor, wie was sie mit ihrem Kind machen, in welcher Situation das Kind hier aufwächst. Und es muss sofort mitgenommen werden.
Kindeswohlgefährdung.
Also aus der heutigen Sicht, verstehst du das?
Konntest du es damals schon verstehen? Also deine Familie wollte ja letztendlich hier helfen. Hast du damals gemerkt, dass sie dir helfen wollen? Oder dachtest du, hier sind alle gegen mich?
Du nix. Wir haben bei Kindeswohlgefährdung, es geht nicht so schnell in Deutschland, dass das Jugendamt die ganzen Befugnisse hat. Und dass du verstehen kannst, aus der heutigen Sicht, dass das Jugendamt so gehandelt hat oder dass das so gehandelt wurde, das ist schon mal sehr, sehr viel von dir auch. Weil die allermeisten tun sich damit lange unglaublich schwer, sich das einzugestehen. Wir haben schon gesagt, man tut sich schwer schon, sich einzugestehen, dass man ein Drogenproblem hat. Mhm. Wie schwer ist es, sich einzugestehen, dass man sich gerade nicht gut um sein eigenes Kind kümmert?
Ja.
Jetzt wurde sie mitgenommen und du saßt abends da.
Ja, erstmal habe ich natürlich ihn angerufen. Der war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Der war irgendwie im Pfälzerwald wandern oder irgendwo mit Freunden. Das war natürlich, während er konsumiert hat und so.
Ja, klar.
Und dann habe ich ihn halt, also tatsächlich habe ich das irgendwie, seitdem der Führerschein weg war, habe ich schon gemerkt, es kommt irgendwas Krasses. Mhm. Ist irgendwie so im Anmarsch auf mich zu. Und ich habe das schon irgendwie gesagt, irgendwas wird jetzt passieren. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, es ist was passiert. Und er hat dann halt ihm gesagt, ja, kein Problem. Du gehst am Morgen hin und sagst irgendwie, das hat irgendeine Scheiße gelabert auf jeden Fall. Und ich habe irgendwann aufgelegt Und ich habe dann einen Moment lang überlegt, einfach aus dem Fenster zu springen.
Also, das kommt so als Seitensatz, ne? Aber nachvollziehbar und trotzdem so hart auch.
Ja, und dann habe ich mich aber, keine Ahnung warum, dagegen entschieden. Und plötzlich irgendwann fiel so die Entscheidung, okay, eigentlich ist das gar nicht schlecht, dass die Kleine jetzt weg ist, weil jetzt kann ich mich endlich um mein Problem kümmern. Weil ich auch gemerkt habe, ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Überhaupt nicht die Mutter, die ich eigentlich sein wollte. Und habe mich dann direkt am nächsten Tag, ich glaube um 7 Uhr, ich habe kaum geschlafen in der Nacht, bin ich dann direkt, habe ich meine Sachen gepackt, bin zum Hausarzt gegangen, habe mir eine Überweisung geholt, habe dem gesagt, was Sache ist. Der hat dann auch gesagt, direkt in die Klinik gehen. Bin dann zur Klinik gefahren und die haben mich weggeschickt. Die haben gesagt, so nee, sie haben jetzt keinen Platz frei. Es war die eine geschlossene Opiateentzug natürlich. Mhm. Also ich musste dann in eine ganz spezielle Klinik. Und die haben halt auch nur eine ganz kleine Anzahl von Plätzen. Und haben gesagt, ja, Warteliste und kann bis zu ein paar Wochen dauern und so. Und dann bin ich wieder nach Hause und dann wieder konsumiert, kein Geld mehr gehabt. Dann sich Zeug geliehen, das ging dann so 3 Tage. Und dann habe ich so gemerkt, okay, wenn ich jetzt, ich kann keinen mehr nach Zeug fragen. Ich kann körperlich nichts mehr ohne das Zeug. Und ich bin kurz davor, an den Punkt zu geraten, wo ich mich prostituieren muss, weil ich schon gesehen habe, die Leute, von denen ich mir das Zeug geliehen habe, die warten nur auf den Punkt, bis ich da bin. Ja, und dann bin ich einfach nochmal in die Klinik mit einem fetten Rucksack und habe mich da hingesetzt und geschrien und geheult. Und ich habe gesagt, ich bringe mich um, wenn ich jetzt nicht hier rein darf.
Boah, ich habe so einen Respekt vor dir. Nimm dir kurz einen Moment, schluck mal und ich sag dir mal, was ich wahrnehme, weil ich wirklich gerade Ehrfurcht empfinde, denn du hast letztendlich so reagiert, wie das Jugendamt sich auch wünscht. Wir schimpfen oft aufs Jugendamt und die machen vielleicht auch nicht alles richtig, aber Menschen, die verstehen, was du verstanden hast, sind Personen, mit denen das Jugendamt auch kooperieren möchte und zusammenarbeiten möchte, wenn man das dann auch kommuniziert. Vielleicht kannst du gleich noch darauf eingehen, was für Optionen sie dir gegeben haben und mit was für einem Wissen über deine Tochter du dann in die Klinik gegangen bist. Also hattest du Infos, wusstest du, was mit dir ist, wo sie verbleibt, wie es ihr geht, um dich auf dein Problem zu konzentrieren?
Ja, danke. Gut, danke, du hast mich jetzt da so übergeleitet. Ich habe tatsächlich direkt auch immer Kontakt zu dem zuständigen Sozialarbeiter beim Jugendamt gehabt und habe ihm auch alles gesagt, dass ich alles bereit bin zu tun. Und er hat dann auch direkt gesagt, in Ordnung, das sind die Schritte, die ich haben will. Mhm. Und deswegen bin ich überhaupt halt, sonst hätte ich auch nicht gewusst, dass ich erst zum Hausarzt muss und dann mich bei der Klinik anmelden und auf die Warteliste. Der hat mir genau gesagt, was ich tun muss. Und dann an dem Tag, wo dann ich sozusagen mit meinem Suizid gedroht habe, haben die mich halt aufnehmen müssen.
Es ist wirklich erschreckend, dass man erst so offensichtlich zusammenbrechen muss, bis man gesehen wird in seiner Not. Ne? Du hast das in dem Moment intuitiv richtig gemacht. Ich glaube, sonst hättest du wahrscheinlich Wochen und Monate noch warten müssen.
Nee, tatsächlich ist sowas auch immer Thema in der Szene.
Ja. Hey, also danke, dass du das gerade sagst, Nina. In mir brodelt es, weil es ist halt auch kein Einzelfall und unser Hilfesystem ist so
überlastet,
ausbaufähig an dieser Stelle. Es tut mir so leid, dass du das erleben musstest.
Und jetzt bist du in der Klinik, hast diesen extremen Zusammenbruch dort auch nutzen können, um aufgenommen zu werden. Wie ging es da weiter?
Ja, und ab da ging es eigentlich nur noch bergauf tatsächlich. Seitdem ich dann da war, hatte ich auch so das Gefühl, oh Gott sei Dank, die lassen mich hier nicht raus, egal was mit mir ist oder wenn irgendwas wäre, wenn ich irgendwelche körperlichen, weiß ich nicht, epileptischen Anfälle oder sowas während des Entzugs kriegen sollte, da ist jemand da und so. Also das hat mir total viel Sicherheit gegeben, so dass ich mich wirklich nur noch auf mental das konzentrieren konnte. Mein Ziel halt eben nicht aus dem Auge zu verlieren. Und meine Tochter war in der Zeit in einer Pflegefamilie. Und ich war natürlich so, also das, jede Sekunde habe ich darüber nachgedacht, dass sie wieder da wegkommt.
Durftest du auch irgendwann schon in der Pflegefamilie Besuche abstatten? Also hattest du einen Eindruck von der Pflegefamilie oder war die Pflegefamilie erstmal so ein Phantom in deinem Kopf und du hattest den Gedanken, ihr geht's eh schlecht dort, das sind bestimmt Leute, die...
Also, den Gedanken habe ich gar nicht an mich rangelassen. Tatsächlich, also der kam auf, aber ich wusste, okay, der raubt mir zu viel Kraft. Also da war ich wirklich dann in so einem Vakuum, dass ich so gemerkt habe, so, ich habe wirklich automatisch alles aussortiert, was nicht auf mein Ziel hin mich dahin führt irgendwie. Also das waren auch einige Rückfälle. Es gab Leute, die da was reingeschmuggelt hatten, die Besuch empfangen haben und so. Und ich habe mich dann immer abgeschirmt, komplett, immer nur darauf konzentriert, irgendwie meine Tochter wiederzusehen, weil die auch von Anfang an, ich hatte auch wirklich einen guten Zuständigen beim Jugendamt, der hat ab der zweiten Woche wöchentlich das Kind dahin gebracht, auf die Station.
Dort konntest du vielleicht, ich weiß nicht, korrigiere mich, aber das erste Mal sehen, wie viele andere, die in der Szene leben und verwurzelt sind und die dort aufschlagen, wo die gerade stehen. Hat es dir geholfen, dich zu vergleichen oder zu sehen, was andere Leute hinter sich haben, wie andere Leute vielleicht auch jetzt mit ihrer Situation umgehen? Hat es dir Kraft gegeben? Hat es dir geschadet? Was hat es mit dir gemacht?
Tatsächlich ja, es gab unglaublich viele, also weiß ich nicht, 3/4 Männer auf der Station und nur 4 Frauen. Ich war eine davon, die jetzt da gerade Patienten waren. Und die anderen 3 Frauen hatten tatsächlich alle Kinder und die waren alle 30 Jahre älter als ich und hatten alle ihre Kinder verloren und nie wiederbekommen. Und ich habe da gesessen und habe gesagt, nein, ich bin die eine hier, die ihr Kind wiederkriegt.
Ja.
Stark, echt stark. Gut. Okay, jetzt ist es die Entgiftung, die heiße Phase ganz am Anfang, da musst du durch. Wie geht's weiter? Riechen ist kein Hobby, das man leicht lässt.
Ja, hast du gut gesagt. Tatsächlich, also ich war dann auch auf Subutex eingestellt, damit wurde dann auch runterdosiert und ab den zweiten Tag auf null kam dann eine Sozialarbeiterin auf mich zu und sagte, wir haben hier noch ein total cooles Angebot, das nennt sich Naltrexon-Programm, das ist ein Opiate-Blocker, das ist ein Medikament, das bekommt man einmal täglich und das besetzt halt anstelle von dem Heroin die Rezeptoren. Also
Naloxon.
Ja, genau.
Ja. Man hat es akustisch schlecht verstanden. Deswegen.
Nee, das heißt Naltrexon, das Programm, deswegen, so, aber Wirkstoff der Wirkstoff ist Naloxon, genau. Okay. Und das war auch total super. Der Mitarbeiter vom Jugendamt war auch direkt Feuer und Flamme, weil ich dadurch halt auch direkt einmal wöchentlich eine Gruppentherapie hatte mit den anderen Teilnehmern an diesem Programm und eine Einzeltherapiesitzung. Ja, und dann hat er aber sich mit mir hingesetzt und hat gesagt, was soll ich denn jetzt mit Ihnen machen? Ich kann Sie ja schlecht nach Hause lassen. Und Sie wollen ja unbedingt Ihr Kind zurück. Das Einzige, was ich Ihnen anbieten kann, in ein Mutter-Kind-Haus zu gehen. Das heißt halt in ein Frauenhaus, wo nur Mütter wohnen mit Kindern, die ja aus ganz schlimmen Situationen auch kommen. Und da habe ich gesagt, ja, mir egal, Hauptsache ich kriege mein Kind zurück. Dann bin ich entlassen worden und ich glaube, ich hatte 1, 2, 3, 4 Tage, wo ich alleine war und dann kam meine Tochter zu mir. Und dann habe ich da in dieser Einrichtung darauf gewartet, während ich dieses Programm gemacht habe, dann auch auf meinen Langzeittherapieplatz. Das Problem war, das hat sehr lange. Normalerweise dauert es so ungefähr 3 Monate, bis man einen Platz bekommt, weil ich aber unbedingt natürlich mit meinem Kind in die Klinik gehen wollte. Kamen halt nur ein paar in Frage. Und da waren die Plätze, wo man mit Kind halt hin konnte, auch natürlich rar gesät. Und das hat dann im Endeffekt 6 Monate gedauert. Und das war schon krass. Also ich hatte es mir nicht so vorgestellt. Das waren wirklich Mütter, die auch ihre Kinder geschlagen haben. Ja, sind auch ganz schlimme Geschichten da passiert. Das wird jetzt aber auch dann zu weit führen, was ich mitbekommen habe, ne? Was mit den anderen Kindern war und so teilweise. Es gab auch eine Mutter, die wurden ihr dann wirklich weggenommen, die Kinder. Und es waren tatsächlich schon viel mehr Kinder vorher weggenommen worden.
Das ist ja auch, naja, wie du schon sagst, man sieht es, aber es ist nicht deine Geschichte.
Schockierend ist auch, dass um den Platz dort zu kriegen, man bei dir nicht lügen musste, ne? Das ist so, ne? Also der Sozialpädagoge, der es beantragt hat, er musste nichts erfinden.
Er musste nichts auch noch verstärken.
Ja. So, dass ich jetzt in die Einrichtung gekommen bin. Ja, klar. Nee,
ist
ich
so krass, oder? Ne, wenn man so drüber nachdenkt. So, ne? Weil,
also was ich ja halt auch im Endeffekt sehe, ist so, ich war keine vernünftige Mutter, konnte keine gute Mutter für mein Kind sein in dem Moment, aber
das war dann schon irgendwie hart, das zu sehen, dass ich da auf der gleichen Stufe stand wie Frauen, die ihre Kinder schlagen oder vergessen, denen Essen zu geben oder die tagelang in ihren Windeln sitzen lassen, wo die Kinder einfach schon Krankheiten haben, weil die hygienisch einfach, also keine Körperpflege von der Mutter bekommen und so und keine Liebe. Und die Frauen hatten keinen Kontakt, also haben keine Bindung zu ihrem Kind aufbauen können. So. Und das war schon heftig, aber natürlich... Ich bin dankbar dafür, dass ich da rein konnte.
Was hat er gemacht in der Zeit?
Gar nichts.
Hat
versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Natürlich habe ich von allen Seiten gehört, auf gar keinen Fall Kontakt zu ihm haben. Der bringt dich von deinem Ziel ab. Ich habe das auch so gehandhabt, bis dann auch halt irgendwann, es kam wieder zu einem Rückfall, während ich in diesem Mutter-Kindheim war, aus den verschiedensten Geschichten, die da passiert sind. Und dann hatte ich auch dann Kontakt wieder zum Vater zugelassen. In einem schwachen Moment und weil ich ja wöchentlich immer zu diesen Gruppenveranstaltungen musste und da allein mit dem Nahverkehr hingefahren bin und mein Kind versorgt war in dieser Einrichtung, habe ich mir auf dem Weg dahin Kokain gekauft und das auf der Toilette gespritzt, bevor ich dann in die Gruppentherapie gegangen bin.
Auch IV. Wow.
Ja. Weil dann wird es schneller abgebaut und ich sehe auch nicht so krass aus. Also ich habe einen krasseren Turn. Der ist zwar sehr kürzer als normal, dafür hat der Körper es aber auch ganz schnell wieder abgebaut und ich bin normal wieder für, wenn ich in die Einrichtung zurückkomme.
Hey, diese Logik dahinter, genau. Ne, das verstehen auch eigentlich nur Leute, die da drin sind, weil jeder, ich schwöre dir, jeder, der das hört und keine Ahnung hat, denkt so, was?
Ja, und vor allen Dingen habe ich auch Urinproben natürlich unangekündigt abgeben müssen die ganze Zeit, ne? Aber es hat alles so weit geklappt, bis ich dann von der Polizei aufgegriffen wurde bei so einem Kauf. Mhm. Und dann musste ich das war kurz vor der Gruppentherapiesitzung, die haben mich dann auf Revier genommen, gefilzt von oben bis unten, nackig machen, hinhocken, husten. Und ich hatte nur das dabei, was ich mir gekauft habe. Und dann haben die gesagt, sie sehen so normal aus, was wollen sie überhaupt mit dem Zeug? So, und wir haben sie hier noch nie gesehen. Verpissen Sie sich und kommen Sie nie wieder, dann passiert Ihnen aber auch nichts. Ne? Und dann bin ich in die Gruppentherapiesitzung gegangen und da zusammengebrochen, habe das alles erzählt, weil ich natürlich gedacht habe, scheiße, jetzt...
Aber gut, das ist aber der einzige richtige Schritt.
Hast du dir alles wieder verkackt.
Nee, das zu erzählen, das zu öffnen, aufzumachen, das ist ja ein Riesenteil von Therapie. Ne? Aufmachen und reden.
Und aber auch so zeitnah an dem Vorfall selbst. Also, dass sie das direkt erzählt hat, ist der Hammer.
Und dann bin ich auch zurück in die Einrichtung gegangen, habe das da direkt aufgemacht und alle meine Sozialarbeiter waren so, oh Gott, ne? Irgendwie, die wussten gar nicht so, die haben sie gedacht so, ja, und wir haben gedacht, sie sind über den Berg, so, also halbwegs, ne, wir kriegen das hin bis zur Langzeittherapie und so und saßen da auch so, wir wollen jetzt aber nicht, dass jetzt irgendwas passiert und so, sie sollen ihr Kind behalten und so weiter, ne, und dann gab es natürlich ein Hilfeplangespräch am nächsten Tag mit allen möglichen Leuten vom Jugendamt, von dieser Einrichtung und alle sind sich dann übereingekommen, dass ich noch in 2 Wochen war mein Antrittstermin für zu der Langzeittherapie. Ich hatte den Termin sogar schon, wann ich dann in die Langzeittherapie gehe und die haben gesagt, es war jetzt ein Rückfall und es hat uns gewundert, dass er ja jetzt erst kam. Normalerweise hätte schon viel früher einer kommen müssen, aber sie dürfen jetzt hier bleiben und sie gehen danach in die Langzeittherapie.
Cool.
Und dann hatte ich natürlich rund um die Uhr Urinproben abzugeben. Und dann bin ich mit meiner Tochter in die Langzeittherapie gegangen und ab da halt gab es auch keinen Rückfall mehr tatsächlich.
Yes.
Bis heute?
Bis heute.
Wow.
Wir haben alle viel geschimpft wieder auf Hilfesystem, auf das und das und das, aber das ist nichts, was wir machen. Also als Gesellschaft. Es reicht hinten und vorne nicht, aber wenn du das anhörst, da sind ja viele positive Beispiele dabei.
Da ist viel gut gelaufen.
Schau mal, ein Hilfeplangespräch so direkt drauf, bei dem du nicht fliegst, sondern bei dem gesagt wird, okay, pass auf, wir, ne, und wirklich alle nochmal menschlich sind.
Und dich nicht fallen lassen.
Ist halt eine große Nummer. Also auch an der Stelle wirklich vielen Dank an alle, die dabei involviert waren.
Unbedingt. Ne? Okay, also in deinem Fall haben natürlich auch einige Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter vieles richtig gemacht. Ne? Wir schimpfen immer viel, aber dort hat dich keiner fallen lassen. Dort hat man an dich geglaubt, dort hat man mit dir zusammengearbeitet.
Ja, total. Auf jeden Fall. Also gerade der Moment, als ich meinen Rückfall offen machen musste, das war so ein besonderer Moment auch zwischen mir und meinen Sozialarbeitern, weil wir halt schon, also man gemerkt hat, so die haben schon eine Bindung aufgebaut und trotzdem nehmen sie es nicht persönlich, also noch professionell. Und gerade auch das Hilfeplangespräch, was dann danach abgelaufen ist, es hat niemand irgendwie versucht, mir noch einen reinzuwürgen oder, also die Ängste, die man so hat.
Steine in den Weg zu bekommen.
Ja, Steine in den Weg zu bekommen. Und auch gerade, was ich halt von meiner eigenen Familie erfahren habe, hatte ich eigentlich nicht gerechnet damit. Und deswegen bin ich auch jetzt heute halt eben psychologische Beraterin für Jugendliche, die sozusagen ein bisschen aus dem System rausfallen, die selber aus sehr schwierigen Familien kommen, ganz große Päckchen tragen. Und ja, für die einfach jemand da sein muss, der ihnen einfach ihre Zeit schenkt und auch ihre Geduld und auch ein bisschen Verständnis.
Glaubst du, das, was du hinter dir hast, hilft dir heute bei deinem Job?
Auf jeden Fall. Das ist das, was mich ausmacht in meinem Job. Weil mich auch viele meiner Kollegen fragen, wie kannst du denn bei den Geschichten immer so ruhig bleiben? So, ja, weil ich schon, also
selber
Erfahrung, ich habe selber was erlebt und ich habe natürlich auch in der Therapie so viele Geschichten gehört von anderen Menschen aus den verschiedensten Milieus und das ist etwas irgendwie, da fühle ich mich wie so der Fisch in seinem Wasser. Und
du weißt, was das Schöne ist? Also Max und ich haben ja das auch gemacht, als Erfahrungsexperten das weiterzutreten. Ja, und du bist genau in diesem Hilfesystem, über das wir immer so oft meckern. So. Und du hast da die Chance, das besser zu machen. Und das ist mega, 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 mega geil.
Du kannst ja sehr stolz auf dich sein. Also wirklich, das ist, ich habe so viel Respekt davor, wenn Leute ihre Vergangenheit nicht nur auf eine gewisse Art hinter sich lassen, sondern mit dieser Vergangenheit versuchen, anderen Leuten was zu geben. Jetzt ist deine Tochter 10.
Mhm.
Wie viel weiß sie, wie viel kennt sie, wie viel?
Sie weiß nicht, was genau gewesen ist. Sie weiß aber, dass ich eine Zeit lang sehr krank war und dass ich Hilfe brauchte irgendwie. Gerade auch von meiner Mutter, die immer zu mir gehalten hat.
Kuss, um sie
ja, genau, liebe Grüße. ja, und dass ich halt Hilfe von ihr gebraucht habe und dass ich auch zwischendurch schwere Zeiten mitgemacht hat. Und vor allen Dingen, wenn ich heute noch mit ihrem Vater zu tun habe, da merkt sie ja schon, dass es eine krasse Veränderung bei mir auslöst. Und ja, das ist immer nur so die Erklärung dazu.
Wirst du es ihr irgendwann erzählen?
Ja, auf jeden Fall.
Darf ich fragen? Ich meine, das schwingt eigentlich die ganze Episode mit und trotzdem würde ich es gerne einmal aussprechen. Darf ich fragen, hat deine Tochter dein Leben gerettet?
Mhm.
Mhm.
Schön.
Du bist nicht die erste Mama, die wir hier sitzen haben, ja, der ihr Leben gerettet hat. Und auch andersrum vielleicht die Mutter den Töchtern.
Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz auf die MPO zu sprechen kommen, auch wenn es mir jetzt schon lächerlich vorkommt.
Ja, ganz ehrlich.
Und hat die Tochter je gefragt, wieso fahren denn alle mit dem Auto?
Danke, Paximilian.
Und wir nicht.
Nee, gar nicht. Ich habe 2018 habe ich die MPO gemacht.
Ja,
da musste ich ja 1,5 Jahre Abstinenz vor,
mit Haaren teilweise.
Ja, sogar, genau, ne? Ich habe es mit Haaren gemacht, genau. Ich habe nämlich schon dann in der Langzeittherapie angefangen, die erste Haaranalyse machen zu lassen und deswegen war es dann noch relativ irgendwie schnell, als ich dann dahin gezogen bin, wo ich jetzt bin und da brauche ich ein Auto, weil das mitten auf dem Land ist und das ist ja auch absichtlich so gewählt, damit ich keine Kontakte habe. Ich bin weggezogen, ich habe alle alten Freunde, alle Bekannten, ich habe zu niemandem Kontakt mehr. Auch vor allen Dingen halt zu den von der Uni jetzt aus oder so, nur weil ich damals halt eben in meiner Drogenphase mich einfach von denen abgewendet habe. Ne? Also das ist auch meine eigene Schuld. Dass ich die Freunde nicht mehr habe und dann aber natürlich die anderen Kontakte zu der Drogenwelt und so, dass ich die auch halt einfach nicht mehr treffen kann, keinen Kontakt überhaupt, gar nichts mehr. Und ja, da ist aber halt eben schlecht mit Nahverkehr und so und mitten in der Natur. Und deswegen habe ich dann auch direkt die MPU gemacht. Natürlich super gezittert. Das ist ein riesen anstrengender Tag. Erst die medizinische Untersuchung, guckt, ob du körperlich in der Lage bist, ein Fahrzeug noch zu führen. Danach das psychologische Gespräch, wo die meisten ja dann Probleme mit haben und deswegen durchfallen.
Wurdest du darauf vorbereitet oder konntest du dich darauf irgendwie vorbereiten, auf das psychologische Gespräch? So dass du ja wusstest, okay, ich werde es schon meistern und das wird klappen.
Tatsächlich machen das ja viele Leute, ne, dass sie so in so eine Vorbereitung gehen. Ich war da tatsächlich nicht.
Das finde ich spannend.
Ich weiß gar nicht warum, aber auf jeden Fall, ja, also mein Tenor in dieser Prüfung war einfach so, ich werde das nie wieder machen. Ich habe meine Lektion gelernt. man wird dann natürlich auch gefragt, was passiert, wenn man in eine Situation kommt, die Suchtdruck auslöst oder die ein Verlangen auslöst und so. Und ja, ich habe einfach so viele Therapeutengespräche gehabt. Ich war ja nicht nur in der Langzeittherapie, ich war dann noch in der Adaption. Das ist dann eine Therapie, wo du stationär auch in der Klinik wohnst, aber viel mehr Freiraum hast, viel mehr Freigang hast, abends auch mal weggehen darfst, die Urinkontrollen nicht mehr so nah aufeinander sind. Von da aus bin ich dann direkt ins betreute Wohnen gegangen. Also das war dann nochmal ein bisschen lockerer, halt eben auch eine therapeutische Hilfe. Dann war ich nebenbei noch bei den Narcotics Anonymous. War da noch bei ein paar Sitzungen. Ich habe wirklich einfach jedes Therapieangebot angenommen, was mir zwischen die Finger kam.
Ja. Richtig gut.
Ey, ganz ehrlich, da klatsche ich, weil das ist so wichtig, diese intrinsische Motivation, die man bei dir ganz, ganz doll spürt. Und mir ist gerade ein kleiner Minischubser in die richtige Richtung. Wenn du den annehmen magst, musst du natürlich nicht. Du hast gerade gesagt, ey, ich habe mich von meinen Freunden abgewendet, das war meine eigene Schuld. Und darüber habe ich 2 Minuten lang da nachgedacht. Und ich bin kein Freund von dem Schuldkonzept. Du warst in einer schweren Substanzgebrauchsstörung. Und es ist ein ganz normaler Prozess, dass der Fokus sich dann nur noch auf den Konsum und die Substanzen bezieht. Also lass uns gerne den Begriff Schuld streichen. Das ist ganz normal.
Im Endeffekt schwer krank. Und wenn die Freunde das nicht gesehen haben, so, ne, vielleicht fühlen die sich sogar heute andersrum schuldig, dass sie es nicht gesehen
haben.
Genau,
dass sie nicht da waren.
Dass wir nicht mitbekommen haben, dass da jemand gerade wegbricht.
Ja. Nee, tatsächlich haben die das. Die haben ja auch Hilfe angeboten. Ah, ja, okay. Aber ich habe sie ausgeschlossen. Deswegen sage ich halt auch, es war meine eigene Entscheidung.
Konntest du nicht.
Mhm. Es war auch meine Familie, auch die haben mir Hilfe angeboten, aber ich habe sie nicht genommen.
Wenn die Hilfe nicht darin besteht, dass du mir 3 Gramm Heroin geben willst, kannst du mir gerade nicht helfen.
Ja, genau.
Du kannst mir nicht helfen.
Genau.
Ich meine, du brauchst sicher keinen MPU-Vorbereitungskurs. Nach dem, was du an Therapie hinter dir hast, würdest du sagen, diesen Führerschein wieder zu bekommen, war ein wichtiger Teil dieser Reise? Weil hier sitzt jemand, der seit 10 Jahren aus der Haft entlassen ist und immer noch nicht hingekriegt hat. Und manchmal habe ich das Gefühl, es fehlt was.
Wir haben schon über ein Format nachgedacht.
Es fehlt was. Weißt du, es fehlt was. Und nicht, dass jetzt irgendwie Leute sagen, das ist ein Ding, sondern mir selber. So, wie ist es für dich? Hat es was mit deiner Genesung zu tun?
Auf jeden Fall. Also das war so nach dem Motto irgendwie, wenn man als Teenager dann plötzlich Erwachsener wird. Das war für mich immer mein Führerschein. Ich habe tatsächlich auch wirklich mit 17 meine Fahrstunden genommen und ich habe an dem Tag meines Geburtstages meinen Führerschein bekommen. Ich hatte ein paar Tage vorher die Prüfung gemacht. Denn das war ein Riesending für mich. Also ich habe mich noch nie über etwas so gefreut wie darüber.
Fühle ich zu hart, diese Freiheit, die man dann auf einmal hat, auch als junge Frau, und du bist ja auch eine selbstbewusste, wilde Frau, dass man dann seine Sachen in den Kofferraum schmeißen und hinfahren kann, wo man will, das ist einfach so ein tolles Gefühl.
Und trotzdem glaube ich ja nicht ganz, weil ich glaube, deine Tochter, da hast du dich noch ein bisschen mehr gefreut.
Ja.
Bis dahin hat sie ja gesagt, bis zum 18. Geburtstag.
Ja, jetzt kriegst du so viel nicht mit in dieser Episode, weil ich so gefangen bin in meinen Gefühlen manchmal.
Und jetzt bist du in dem Prozess und jetzt kriegst du den wieder. Und das war dann auch vielleicht so ein bisschen Abschluss oder wie? Oder?
Ja.
Ja?
Ja. Das war Abschluss und das war vor allen Dingen so Start in ein neues Leben, selbstbestimmt, ohne eine Abhängigkeit. Ja. Also weder eine Abhängigkeit von einem Stoff, aber auch nicht von einem Mann.
Ja.
Oder sonst wem. Du kannst jetzt wieder hinfahren und tun, was du willst, ohne dass irgendjemand über dir ist oder über dir steht.
Wie gesagt, hier für jemanden, der keinen Führerschein hat und damit immer so ein bisschen hadert, ist es so krass zu sehen, dass eigentlich bei dieser Geschichte, bei der so viel war, so viel mehr als ein Führerschein, doch irgendwie deine Selbstbestimmtheit ursprünglich mal losging mit einem Schein, dann dir ganz klar gezeigt wurde, du hast sie verloren, zu der Zeit, als man dir auch den Schein weggenommen hat, und du ihn dann irgendwie deine Selbstbestimmtheit wieder gekriegt hast, mit der Rückgabe dieses Stückchen Papiers. Genau. Würdest du sagen, es war eine gute Idee?
Auf jeden Fall. Es war so eine gute Idee, die MPU zu machen. Das war so richtig mein Diplom, so mein Therapiediplom. So, jetzt haben sie erfolgreich sämtliche Therapieeinrichtungen durchlaufen. Bitte, hier ist ihr Pokal.
Und jetzt mit diesem Diplom hast du jetzt sogar einen wilden Weg gewählt, hierher zu kommen. Ja, willst du mal noch ganz kurz zum Abschluss, damit wir vielleicht mit einem Lächeln hier rausgehen, erzählen, wo du übernachtet hast und wie du hierher gekommen bist?
tatsächlich bin mit meinem Wohnmobil, weil ich mir zum letzten Weihnachten gegönnt habe, hier hingefahren. Gestern Abend schon, durfte deswegen auch euch schon früher kennenlernen, das war sehr schön. Und habe heute Nacht auf dem SWR-Parkplatz hier übernachtet.
Wie cool ist das denn?
Du bist eine schöne Gegend. Zum,
also, war sehr ruhig.
Ja. Der SWR-Parkplatz ist wunderschön.
Mitten im Wald. Kostet 80 Cent, habe ich gehört.
Wahnsinn.
Das ist wirklich
das
cool.
Ist, also das tatsächlich muss ich dazu auch noch sagen, das ist für mich so der Luxus an Freiheit, der oberste Level an Freiheit irgendwie. Ich kann irgendwo meine Sachen reintun, ich kann irgendwo hinfahren, ich kann sogar wochenlang unterwegs sein, habe eine Toilette dabei, das kommt immer gut, irgendwie fließend Wasser und eine Steckdose und ein Bett. Und ich, die ganze Geschichte ist auch passiert irgendwie durch Corona, weil ich dann plötzlich konnte man nirgendwo mehr hin und ich dachte, oh Gott, ich will meiner Tochter noch so viel von der Welt zeigen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, direkt nachher, nee, das geht nicht. Ich muss jetzt, als Corona sich dann wieder in Luft aufgelöst hat sozusagen, habe ich gedacht, nee, ich muss jetzt reisen. Ich muss meinem Kind unbedingt so viel wie möglich hier von dieser Welt zeigen. Und wie mache ich das am besten? Weil mit einem Kind im Auto ist halt immer schwierig ohne Toilette, im Stau.
Ja.
Und deswegen kam ich dann auf ein Wohnmobil und das ist sehr praktisch.
Das ist die schönste Begründung für ein Wohnmobil, die ich hier gehört habe. Ich habe da meine Toilette dabei.
Romina, wir haben schon echt alle drei viele, viele harte Geschichten gehört.
Ja.
Ich will kein Ranking erstellen. Nee. Ich will einfach nur sagen, danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Und so offen, so detailreich, mit so vielen Emotionen, das ist nicht selbstverständlich. Also mein größter Respekt an dich, du hast mich heute geflasht.
Danke, Algorithmus, fürs Vorschlagen unseres Podcasts.
Ja.
Wenn du überlegst, ist ja wild halt.
Ey, wenn ihr da draußen euch jetzt abgeholt fühlt, dann wiederhole ich die E-Mail-Adresse gerne nochmal, gh@swr3.de. Schreibt uns, wenn ihr sagt, boah, ich muss meine gute Idee oder meine schlechte Idee oder meine Story mit euch teilen, dann schreibt uns einfach, vielleicht kriegen wir das hin. Und ansonsten hoffen wir, dass diese Episode, aber auch die anderen Episoden euch inspiriert haben, zu reflektieren und gegebenenfalls Hilfe zu suchen.
Ja.
Und wenn ihr positives Feedback wenn ihr Romina schicken wollt, könnt ihr es auch an dieselbe E-Mail-Adresse schicken. Das liefern wir dann ab.
Natürlich.
Genau, das überbringen wir eher.
Mit Boote bringe ich das.
Ja, und wenn ihr mit uns quatschen wollt.
Oder ich komme vorbei und hole das mit dem Wohnmobil dann ab.
Genau.
Das ich mache noch so einen kleinen Briefkasten raus.
Das ist doch eine Idee.
Leute, ich gehe jetzt, glaube ich, mit einem guten Gefühl raus. So.
Ich gehe erst raus, wenn ich euch gesagt habe, wo wir uns live sehen können. Und zwar beim BR Podcast Festival in Nürnberg im Oktober. Am 17. werden wir da für euch live auf der Bühne sein und ihr könnt euch jetzt schon Tickets sichern. Wir freuen uns über jeden Besucher, der dort erscheint. Und wie geht's dir, Romina? Das zum Abschluss. Wie geht's dir jetzt?
Jetzt geht's mir wieder gut. Ja, durch so ein Tal durch und jetzt hinten wieder bin ich wieder auf einem Berg.
Sehr gut. Ich möchte mit dir, neben dir auf diesem Berg stehen und gehe jetzt auch mit dem guten Gefühl raus.
Wilder Ritt, ich bin mir noch gar nicht sicher, was ich fühle. Zwischendurch dachte ich, boah, Alter, ich glaube, wir haben die gute Idee nicht richtig eingeordnet. Aber ich bin einfach nur dankbar.
Alles gut.
Damit sind wir raus. Ciao.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Helft uns gern, anderen zu helfen. Teilt die Folge mit allen, denen sie Mut machen könnte. Denn Rominas Geschichte zeigt, auch das tiefste Tal kann verlassen werden. Und zwar Schritt für Schritt. Das gilt auch für unsere Rumkugelfolge, denn danach habt ihr unser Mailfach einfach mit jeder Menge Input geflutet. Hier gibt's stellvertretend ein paar eurer Mails, eingesprochen von unseren Nachrichtenstimmen.
Ich feiere eure neue Staffel so sehr. Diese Mischung aus ernsten Themen und Leichtigkeit. Genauso geht's uns doch allen. Vermeintlich gute Ideen, mit denen man am Ende auf die Fresse fliegt, oder gute Ideen, die wirklich welche sind und aus beiden lernt man etwas. Unsere wirklich gute Idee war es, einen komplett kaputten Qualzuchtwelpen aufzunehmen. Die Lebenserwartung lag bei 1 Jahr. Heute wird er 4 und es waren gute Jahre mit ganz vielen Learnings. Eine scheiß Idee war es leider offen mit den Depressionen und der Substanzgebrauchsvergangenheit meines Mannes umzugehen. Auf dem Dorf giltst du damit bei vielen immer noch als Schwächling oder Assi. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Macht weiter so. Liebe Grüße, Julia.
Hi, GJH-Team. Nach der Folge über Alkohol am Arbeitsplatz musste ich an meine 15 Jahre in der Gastro denken. Das ist ein ganz gefährlicher Arbeitsplatz, weil Alkohol eben in unmittelbarer Reichweite ist und es als normal gilt, zwischendurch einen kleinen zu trinken. Als ich einmal eine Musik- und Tanzbar übernommen habe, dachte ich, es ist eine gute Idee, meinen damals Angestellten ein Alkoholverbot zu verordnen. Erst gab es heftigen Gegenwind. Es hieß, dass es dann weniger Trinkgeld geben würde. Die Gäste würden doch erwarten, dass das Personal mitfeiert. 4 alkoholfreie Wochen später hatte sich der Überschuss in der Kasse plötzlich fast verdoppelt. Die Mitarbeiter hatten mehr Sinn für guten Service, weil sie besseren Überblick hatten und leistungsfähiger waren. Kopfrechnen funktioniert mit klarer Birne einfach besser. Stichwort: zu viel Rückgeld oder falsche Preise. Dann hatte ich die gute Idee, den Laden wieder aufzugeben. Kurz darauf waren alle alten Konsummuster wieder da, trotz der Vorteile, die der Alkoholverzicht gebracht hatte. Mittlerweile ist der Schuppen Geschichte. Macht weiter so, Achim.
Eure Folge über Alkohol am Arbeitsplatz hat mich sehr an meinen letzten Arbeitgeber erinnert. Damals haben wir oft Pralinen geschenkt bekommen. Ich bin konvertierte Muslima und kenne den Geruch und Geschmack von Alkohol, mag und vertrag beides aber nicht gut. Einmal gab es Mozartkugeln. Ich kannte das nicht und fragte meine Kollegin, was das ist. Sie meinte, ich könnte das ruhig essen. Ich habe ihr einfach vertraut. Als ich gemerkt habe, dass Alkohol drin ist, ist mir echt schlecht geworden. Wenn ich Leuten erzähle, dass ich wegen meiner Religion keinen Alkohol trinke, sagen sie, wie? Auch nicht mal ein Bier oder eine Praline? Es ist traurig. Darum danke, dass ihr den Konsum von Alkohol in unserer Gesellschaft so kritisch beäugt. Liebe Grüße, Jessica.
Und zum Thema Konsum passt auch noch dieser Podcast-Tipp.
Mark Spoon war einer der Technostars der 90er.
Dann starb er plötzlich, mit nur 39 Jahren.
Wie ist es dazu gekommen? Wer war Mark Spoon wirklich? Und wie hat er die Techno-Szene in Frankfurt und weltweit geprägt?
Darum geht es in unserem Podcast Rest in Excess, das kurze Leben von Techno-Legende Mark Spoon.
Ab dem 29. April in der ARD Audiothek. Ich bin Felix Leibelt.
Und ich, Anne Karolczak, aka DJ Pretty Pink.